Hallo Leute, willkommen an diesem wunderschönen Frühlingsabend und willkommen bei No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Das heutige Menü, was wir für euch zusammengebaut haben, beinhaltet ein paar spannende Sachen. Unter anderem haben wir einen Betriebsausflug gemacht, und zwar zur Star Wars Messe The Fans Strike Back in Frankfurt am Main. Nach eigenen Angaben ist das die größte Fanausstellung weltweit, und da werden wir euch von unseren Eindrücken berichten, was wir dort erlebt und gesehen haben. Und danach runden wir das Ganze noch ab mit einem Spieleausblick für das Jahr 2025, unsere Highlights, Honorable Mentions und das ein oder andere Game, was einen besonderen Blick verdient, wie zum Beispiel AC Shadow, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Zuerst geht's mal in eine weit, weit entfernte Galaxie. Und Tim, ich werf dir mal das Laserschwert rüber.
Du wirfst mir das Laserschwert rüber, ich weiß nicht, ob er Laserschwerte werfen sollte. Weil die könnten mal komplett durch den Todesstern schlagen, wenn ich das Ding nicht fange.
Ich habe nicht gesagt, ob es ausgefahren war, aber so. Das darfst du dir selbst aussuchen.
Ich bin jetzt von ausgegangen, dass du das anhattest in dem Moment, uns gehört hast.
Ich habe auf deine Machtfähigkeiten vertraut.
Wir waren dieses Jahr, haben wir den ersten Betriebsausflug gemacht, unseres kleinen Podcasts, gemeinsam mit unseren besseren Hälften. Ich glaube, es war sogar die Idee, eine unserer besseren Hälften, dass wir da mal hinfahren.
Sowas.
Und das haben wir uns angeguckt. Wir reden hier von der The Fans Strike Back Star Wars Ausstellung in Frankfurt am Main. Wie heißt das Gebäude? Eben wusste ich es noch. Naja, Raumfabrik.
Ja, in der Raumfabrik, so eine Mehrzweckhalle, ne, die man für alle möglichen Belange
mit viel, viel so Kunstausstellungen und so auch verwendet, habe ich gesehen. Hettenheimer Landstraße in Frankfurt. Im wunderschönen Frankfurt am Main. Keine Angst, es ist weit genug weg vom Bahnhofsviertel. Für Leute, die nicht lokal von hier sind.
Ja, und was auch cool war, wir hatten ja Glück, weil wir waren sonntags da, an dem Tag war es auch ausverkauft und ziemlich voll, aber da ist direkt daneben so ein großer Lidl-Parkplatz, wo genug Platz war, um sich hinzustellen, dann ist man gerade noch 5 Meter über die Straße gelaufen, das war ziemlich cool. Für Frankfurter
Verhältnisse sehr gut.
Gold wert, ja.
Die Thematik ist, das ist, wie Tobi schon sagte, die weltgrößte Ausstellung von Fanexponaten, also das sind, ganz viele, ganz verrückte, ganz verschiedene Ausstellungsstücke, die hauptsächlich von Fans selbst entworfen, selbst gebaut, selbst umgesetzt wurden. Man muss dazu sagen, das ist eine sehr gefragte Ausstellung, also auch an dem Sonntag, wo wir da waren, komplett ausgebucht. Wir hatten im Monat im Voraus schon Tickets dafür gekauft, wo wir dann auch nur so ein gewisses Zeitfenster, was auf alle Fälle groß genug ist, gleich mal vorneweg,
auf jeden Fall.
Bekommt, in dem er dann rein kann. Also ist schon sehr, sehr gut besucht. Ist eine relativ kleine, schrullige Location. Und es ist schon, was hat es kostet? 25 Euro, ne?
28 oder 25.
28, glaube ich. Bisschen streitbar. Kann man sagen, aber wenn man sich, da kommen wir später dazu, wenn wir das nachher abrunden, finde ich es
eigentlich streitbar. Also wir machen ja ein Fazit zum Schluss nochmal, was auch Preis-Leistung beinhaltet und so weiter. Ja. Und ich denke, machen wir später. Ne? Ja.
Und als gute Nachricht, das wurde jetzt nochmal verlängert bis zum 22.04. diesen Jahres, wenn da nochmal einer Lust hat. Also ich kann es jetzt schon vorne wegnehmen, ich würde es euch ans Herz legen. Guckt euch wenigstens mal die Internetseite an, fansstrikeback.de. Lasst euch mal zu Gemüte fahren, auch für Kinder.
Ich würde, das stimmt total zu. Also da kann man auch genau mit der Familie hingehen. Da sind die Großen wie die Kleinen begeistert. Und das ist halt super für einen Samstag- oder Sonntagausflug, an denen man vielleicht auch noch was dranhängt. Ihr könnt das zum Beispiel mittags machen oder vormittags und danach noch was anderes unternehmen. Das lässt sich gut in andere Pläne integrieren, weil ihr halt eben nicht unendlich viel Zeit da verbringt.
Genau. Also wie gesagt, Exponate von Fans, die für, wie sagt man das, alle möglichen Geek-Genre abfrühstückt da drin. Wie drückt man das aus?
Ich fange vielleicht mit dem an, was mich zum Beispiel besonders gecatcht hat oder meine Augen gecatcht hat. Diese kleinen Dioramen, ne? Wo du einfach eine kleine Glaskuppel hast und darunter in diesem engen Raum erstellt jemand irgendein Bild einer Szene oder irgendwas. Und da waren sehr, sehr viele coole zu sehen, die mich echt beeindruckt haben, weil da so viel handwerkliches Geschick dazu gehört und überhaupt die Fantasie, sich auf so kleinem Raum so eine Szene auszudenken, die Teile zu besorgen und das da einzubetten, das ist schon immer wieder erstaunlich. Und da waren wirklich coole dabei. Aber von so kleinen Exponaten ging es auch hoch bis zu großen Podracern, die quasi in, glaube ich, Real-Life-Größe nachgebaut waren, Ausrüstungen, also Rüstungen, Was hatten wir denn noch? Wir hatten doch dieses Ding, wo du auf den roten Knopf nicht drücken solltest, aber es einfach gemacht hast.
Das war nicht, das war als Kind. Das war auch so ein, ich hätte auf den roten Knopf gedrückt.
Ich weiß doch genau, wie daneben gestanden hast, dass da soll man denn drauf
kommen. Das Kind hat drauf gedrückt. Ach so war das.
Also haben quasi so eine Konsolenlandschaft, die an Bord eines, weiß ich nicht, Sternzerstörers oder irgendwas hätte sein können. Ich weiß nicht mehr, was es genau sein sollte. Dazu kommen wir übrigens auch gleich noch zum Sprechen. Oder soll ich es jetzt schon mal ansprechen mit den Nummern und der Beschriftung?
Also lass uns das mal kurz durchgehen, dann können wir so über diese Verbesserungsvorschläge jetzt mal reden. Also man hat in dem, wenn man da durchläuft, man hat wie so einen Weg, den man abfolgt, ne, wie es bei den meisten Ausstellungen ist. Und der ist gesäumt von ganz vielen Exponaten, also von lebensgroßen Rüstungen, riesigen Podracern bis hin zu ganz kleinen Miniaturen, die auch handbemalt, handgebaut sind, etc. Da sind viele Sachen, die auch in Fanfilmen verwendet wurden, die nachgebaut wurden für Fanfilme oder für so Faneinstellungen. Also ganz unterschiedlich, auch vom Aufwand her, von überarbeiteten Lego-Skulpturen, sag ich mal, die nachgearbeitet wurden, so gealtert wurden, etc. und dann auch in so Dioramen eingebaut wurden, bis hin wirklich zu richtigen Uniformen, die jemand daheim genäht hat und bearbeitet hat. Riesige, ja, diese Skulptur im Han Solo im Kryptonit. Kryptonit, wie heißt?
ja, danke.
Ja, Superman,
danke. Dass du uns hier so blamierst.
Das war mein Kryptonit.
Ich weiß auch, was du meinst. Wenn es einmal im Kopf ist, dieses Kryptonit, dann geht es halt auch nicht mehr weg. Ne? Ja. Carbonit.
Carbonit, danke schön. Wir wollen ja nur gucken, ob der geneigte Zuhörer aufpasst.
Richtig,
ja. Wir hätten das Superman hinten da nicht befreien können, ne? Wenn es ein Kryptonit gewesen wäre. Das Superman, du bist ja gar kein Superman. Das hat gar nichts. Also von daher sehr, sehr viele verschiedene Themen, sehr viele verschiedene Eindrücke, dann Räume, die auch in verschiedene Teile oder so, ja, ich sag mal, Versatzstücke von Star Wars gebettet sind, so Eisplanet oder hier der Ewok-Planet, wo dann die ganzen Ewoks da sitzen, lebensgroß und so. Also es ist wirklich schön gemacht. Viele, viele schöne Ausstellungsstücke, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, ich denke, was es ausmacht, ist auch die Abwechslung. Ne? Also von Tisch zu Tisch oder von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück, wo du langläufst, hast du halt immer was komplett anderes. Ne? Da steht dann plötzlich irgendwie ein selbstgebauter BB-8 vor dir oder ein anderer Droide oder du hast irgendeine Kampfszene nachgestellt oder da steht dann mal so ein Boba Fett lebensgroß da. All solche Sachen, also die Abwechslung, denke ich, macht einiges aus bei der Ausstellung. Nur man weiß vorher nicht so richtig. Was ich auch cool fand, weißt du noch den Zeitstrahl, die Timeline? Da hatten sie eine Wand gemacht, wo sie die ganzen Disney-Serien und Filme zeitlich, also chronologisch eingeordnet haben. Das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, unsere Lieblingssendung haben sie übrigens vergessen, da dran zu machen.
Unsere Lieblingssendung? Das ist korrekt. Ich glaube, wir haben es geschafft, die komplett aus dem Gedächtnis der Menschheit zu löschen.
Ja, deshalb reden wir auch nicht mal der Tour.
Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, keine Ahnung.
Ja, wussten wir ja zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Mussten wir wirklich googeln. Ich habe dann gegoogelt, schlechteste Star Wars Serie, dann kam der Name, aber wirklich? Den erwähnen wir jetzt hier nicht.
Wir standen da und haben geguckt, also wirklich Leute, das war so, wir standen da vor der Zeit, vor dieser Timeline und haben dann noch überlegt, ob da noch irgendwas fehlt oder das passt, sind die halt so Stück für Stück durchgegangen, haben noch ein paar Fotos gemacht und dann fiel uns der verdammte Name nicht ein. Und dann haben wir an unsere eigene Podcast-Folge, nämlich Magic Against the Echo-Scheid gedacht und dann war klar, die Echo-Light.
Ja. Drecks, das hast du doch erwähnt, den bösen.
Ja, aber das war jetzt ja nur, um dem Hörer nochmal zu erklären, woher wir kommen.
Ja, also auch da muss man sagen,
sehr gut, wurde Rücksicht drauf genommen.
Immer wieder muss man den Hut ziehen vor Leuten, die so viel Zeit, so viel Geduld, so viel Liebe in dieses Franchise stecken und so viel Fingerspitzengefühl, Liebe, Herz, alles das, was Disney nicht in das Franchise steckt, tun die Fans halt da reinstecken, indem sie sich Nächte um die Ohren schlagen, um geile Exponate zu bauen. Also da sind wirklich richtig, richtig schöne Sachen dabei gewesen. In dem Moment, wo man durchgelaufen ist, Tobi, gibt's mir, glaube ich, recht.
Weil es gerade dran passt zu dem, was du gesagt hast, auch an die Organisatoren an der Stelle den Dank, ne, sowas da auf die Beine zu stellen und dann so eine Halle zu mieten und das kostet ja auch alles viel Geld und so und gerade wenn man das so irgendwie so organisiert, ist bestimmt nicht ohne, also cool auch an die Leute und danke, dass sie es auf die Beine gestellt haben.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt, also ich habe dann in dem Moment, wo man da durchgelaufen ist, mal zwar ein bisschen was los, wir haben schöne viele Fotos gemacht und so. Man hat sich das auch relativ detailliert angucken können. Also man hat keinen Zeitdruck gehabt, man wird da nicht durchgeschoben wie auf dem Markt irgendwo. Aber erst so auf der Heimfahrt oder dann, wie ich mir zu Hause dann die Fotos angeguckt habe, ist mir eigentlich erstmal so bewusst geworden, was da eine Arbeit überall hinter steckt. Ne? Das ist verrückt, was die Leute sich da eine Mühe geben, ist ja der Wahnsinn. Ne?
Es ist eine Passion.
Ja. Und wie viel Stunden da teilweise drinstecken, das kann man gar nicht abschätzen, oder? Gerade bei diesen großen Themen, genauso auch wie bei ganz kleinen. Ich meine, da steckt ja der Teufel, steckt ja oft im Detail dann, ne?
Dann würde ich es an der Stelle jetzt einbauen. Das war nämlich auch so ein bisschen, dafür verknüpfe ich jetzt eigentlich drei Aspekte miteinander, ausgehend von dem, was du gesagt hast, zu der Arbeit, die sich die einzelnen Leute da machen, also zu diesem riesen Hobby der Leidenschaft, die da Leute reinstecken. Erstens, ich hätte gerne mehr darüber erfahren, und es wurden kleine Flat-Screens aufgehängt zwischen einzelnen Exponaten, wo dann auch ein Video lief oder verschiedene Videos eben, wo die Leute, die das gebaut haben, was darüber erzählt haben. Aber ich muss sagen, da ist halt der ganze Durchgangsverkehr, du guckst dir auch die ganze Zeit Sachen an, und es ist dann irgendwie schwer, da stehen zu bleiben und sich das richtig in Ruhe anzuhören, ne, und sich darauf zu konzentrieren. Text auf einer Tafel oder so finde ich da ein bisschen besser zu konsumieren. Und das war aber auch gleichzeitig eine der Schwächen der Ausstellungen. Und zwar, dass es waren zwar an den ganzen einzelnen Exponaten kleine Nummern dran. Und wir haben uns dann gewundert, wo das Programmheft ist, wo man da nachlesen kann zu den jeweiligen Exponaten. Dann sind wir halt zu den Veranstaltern gegangen, haben gefragt, die haben gesagt, nee, gibt gar kein Programmheft oder so. Die Nummern haben sie halt ausschließlich nur dafür da, damit sie wissen, welches Exponat sie nach der Ausstellung wem zurückgeben müssen. Und wir fanden es halt schade, ne, dass nur an manchen Exponaten ein bisschen Erklärung dran stand. Manchmal standst du halt davor und wusstest halt gar nicht so richtig, was du dir da anguckst.
Ja, im Endeffekt wurde nur beschrieben, was weiß ich, das ist der Yoda, der war Jedi-Meister, bliblablub. Ja. Das weiß man dann oftmals ja eh schon. Aber es war nicht, wer hat das gemacht, wie viel Zeit hat er drin gesteckt oder keine Ahnung, mal so ein bisschen, ich sag mal, Modellbauer.
Also ich sag mal, da es ja jetzt auch nicht unendlich viele Exponate sind, glaube ich, wäre es gut gewesen, die Zeit eben noch dazu investieren. Vielleicht ein kleines Heft, kann ja auch einfach den A4-Ausdruck sein, wo du dann mit rumgehst und dann auch ein bisschen mehr drüber erfährst, einfach auch um ein bisschen noch stärker auf die Leute, die das erstellt haben, zu verweisen. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein Instagram oder sowas, wo das man dann ja zu seinem Exponat angeben könnte. Finde ich, wäre für die Künstler eine gute Chance gewesen.
Ja. Auf jeden Fall. Also gerade auch, ja, sehe ich genauso, für die Leute, die sich dann Nächte um die Ohren hauen, das auf die Beine zu stellen, wäre es dann auf alle Fälle ein schönes Zubrot gewesen, ne? Wenn man dann die Instagram-Seite hätte followen
können
oder sowas, ist schon.
Oder weißt du, der eine oder andere macht vielleicht auch Auftragsarbeiten, jemand sieht was und sagt, boah, sowas will ich zu Hause haben, kann ich selber nicht.
Du musst ja da heute auch keinen riesen Aufriss mehr betreiben, machst überall einen QR-Code hin. Zack. Wo die Leute sich dann die Instagram-Seite oder so anzeigen lassen können, keine Ahnung.
Wo du es gerade sagst, man hätte ja vielleicht auch, wie du schon sagst, QR-Codes hier und da cool auch in das Setting einbauen können, ne? Irgendwie eine coole Schalttafel oder so. Und wenn du das scannst, kommst du irgendwie direkt auf die Homepage von der Veranstaltung, wo dann dort die Liste der Personen ist mit den
Preisen. Wir wollen ja papierarm werden, ne? Richtig. Digitalisierung.
So sieht's aus.
Und da wäre Luft nach oben gewesen von dem Aspekt her. Fand ich auch ein bisschen traurig. Aber ja.
Also das ist einfach ein Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal. Das würde, glaube ich, wäre einfach cooles zu haben. Ja. Was cool war auch eigentlich, dass die Veranstaltung vor der Haustür war und dass man dafür nicht ewig weit. Tim, das ist vielleicht noch eine Frage, die kommt jetzt gerade spontan bei mir auf. Wenn wir 4 Stunden nach Hamburg gefahren wären, um uns dann die Ausstellung anzugucken, uns nicht vor der Haustür gewesen wäre, hätten wir dann Aufwand und Leistung oder so oder Performance, würden wir anders beurteilen, oder? Wenn wir einen längeren Anfahrtweg gehabt hätten.
Definitiv.
Also jetzt einfach für die Leute da draußen, die jetzt vielleicht überlegen, von Düsseldorf oder vielleicht auch von München oder sonst wo hochzufahren, weil sagen, habe ich nicht gewusst vorher.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, für die Ausstellung, so generell auf dumme Ausflüge gesehen. Man ist ja als erprobter Eintracht-Fan, der auch oft auf Auswärtsspiele fährt, ist man ja auch Kummer gewohnt, wenn man so den ganzen Tag wegen 90 Minuten Fußball irgendwo hinfährt und dann niedergeschlagen 4 Stunden wieder heimfährt. Also niedergeschlagen wäre ich ja nicht heimgefahren, aber ich gebe dir recht. Also Regionalität ist hier schon ein großes Plus gewesen. Dass wir das so in einen schönen Sonntagsausflug einbinden konnten, dass wir das in Ruhe machen konnten, nicht extra Hotelzimmer oder was weiß ich dafür machen mussten,
ja, genau.
Ist schon viel wert. Aber ja, ja, das hätte es schon gedowngraded auf jeden Fall.
Ich denke auch, weil mal zur zeitlichen Abfolge, wir waren jetzt zu viert und gucken uns halt auch viel von Star Wars an, schauen viel, waren auch schon auf der Star Wars Identities gewesen, hatten also schon mal eine offizielle, sehr, sehr große und umfangreiche, pompöse Messe, die sehr geil war, mitbekommen. Und das war jetzt quasi unser zweites Mal. Ich glaube, das macht auch noch einen Unterschied, wenn man vorher mal auf sowas wie eine Star Wars Identities war, die natürlich noch mit einem ganz anderen finanziellen Aufwand aufgezogen wird und ganz andere und Originalexponate hat von den Filmen. Das ist nochmal ein ganz anderes Qualitätslevel mit ganz anderen Summen finanziert. Muss man ganz klar abgrenzen.
Genau, da waren ja die Originalrequisiten aus den Filmen
von
Industrial Light and Magic. Da war ja auch Panzerglas um die meisten.
Das war der Wahnsinn.
Dem drumrum, ne? Also das ist schon.
Wir wollen jetzt auch das andere nicht klein machen, das ist nicht die Absicht. Es geht nur darum sozusagen, also wenn du vorher mal auf so einer Star Wars Identities warst und dann auf die Messe gehst, dann gehst du da schon mit einer anderen Erwartungshaltung hin, weil du halt vorher das erlebt hast. Und wenn du jetzt, sage ich mal, sehr weit dafür fährst und dadurch auch eine sehr hohe Erwartung daran hast, dann kannst du schon enttäuscht werden zu dem zeitlichen Umfang. Wenn man uns vorstellt, da geht Mama, Papa und zwei Kinder rein, so eine vierköpfige Familie und man verbringt vielleicht auch mehr Zeit als wir mit einzelnen Exponaten, dann weiß ich nicht, 1,5-2 Stunden?
Ja, das kann man schon sagen.
Und für jemanden so, also sag ich mal, der da schon einiges gesehen hat und für den jetzt halt alles super neu ist, eine Stunde oder ein bisschen länger.
Ja. Ne? Ja, das passt schon. Genau. Was mich dann wirklich, da schlagen wir jetzt mal den Bogen zu dem, was ich schon gesagt habe. Dieses Modellbauer-Thema hat mich dann so ein bisschen umgetrieben die letzte Woche. Da habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht. Wie hat sich denn das Modellbau-Thema so in den letzten Jahren auch verändert? Ne? Wenn ich jetzt auch an meine Jugend oder Kindheit denke, Modellbau-Thema ist ja riesig. Gerade in Deutschland ist das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Aspekt. Ne? Ja. Da reden wir ja von Märklin-Eisenbahn-Leuten. Das haben wir früher auch gemacht als Kinder, wo man dann irgendwelche Häuschen baut und dann die Büsche drumrum und dies und das, so Modellbau, Märklin, Eisenbahn, ne? Gibt auch noch andere Marken wie Märklin, aber bleiben wir bei Märklin. Dann, keine Ahnung, aus irgendwelchen Heften, diese ganzen, ich kaufe alle Hefte und dann baue dir das Modell von der
F-14
Tomcat und solche Geschichten, ne?
Die gibt's ja immer noch und die tauchen immer noch mal wieder auf, gell,
heutzutage. Und die sind auch gefragt. In diesem Modellbauerkreis.
Dein erster Stein von der chinesischen Mauer. Kaufe die nächsten 7300 und naja.
Ja, genau. Genau sowas. Urzeitkrebs im Klaren. aber das ist schon, ich bin da immer fasziniert. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingedacht in das Thema. Ich glaube, es hat sich schon gewandelt, Modellbau. Gerade durch das Thema 3D-Drucker, ne? Da hatten wir auch auf der Ausstellung davon gesprochen.
Das nicht nur für die Nutzer, auch für die Hersteller durch den
3D-Drucker, ne? Es ist eigentlich schon ein bisschen Pain in the Ass für viele, die vor 10 Jahren sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben, so für Modelle, die Grundbasis überhaupt erstmal bauen zu können, ne? Dass du überhaupt erstmal was zum Modellieren hast oder zum Aufbauen hast, oder du musstest dir aus verschiedenen Plastikstücken, die einfach vorhanden waren, weil du ja keine Möglichkeit hattest, das irgendwie selber herzustellen. Also aus bestehenden Materialien irgendwas zusammenzubauen und das dann auch so zu verarbeiten, dass es wieder homogen aussieht, ist ja schon eine mega Leistung, ne? Also wenn du jetzt keinen vorgefertigten Bausatz hast, sondern wenn Leute das von sich auf aufbauen, und heute, ich will das jetzt, die Leistung jetzt schmälern, aber dann haust du das in 3D-Drucker und dann haust du Farbe dran und warst jetzt. Ne?
Das erinnert mich gerade, das hat mich gerade zwei coole Sachen in mir getriggert, weil beim Modellbau ist ja auch viel dieses Basteln und Überlegen steckt da drin. Das ist auch das, was einen da bei der Stange hält, was einem Spaß macht, das dann möglichst geil hinzubekommen. Gerade wenn man irgendwie kleine Holzstifte aufeinander klebt, ne, wo der Kleber nicht überstehen soll und so, ach, da kannst du auch wahnsinnig
viel dabei. Hau ab mit diesem dreckigen Modellbaukleber. Das muss ich gerade
sagen. Ja, du auch, ne?
Ja, und ekelhaft.
Ich musste an was denken, an Weihnachten. Und zwar, es gibt doch, ich glaube, bin mir nicht todsicher, aber aus Schweden oder irgendwoher kam doch dieser Wichtelbrauch, ne, dass da Eltern als Erziehungsmaßnahmen für ihre Kinder in der Weihnachtszeit, Adventszeit, dann so einen Wichtel auftauchen lassen, indem sie immer mehr Sachen zu Hause aufbauen. Ne? Erst kommt dann so ein Haus und so. Ich glaube, das kennen viele da draußen. Und ich kann
es nicht.
Also ja, ist einfach so. Es ist eine Erziehungsmethode, glaube ich, für Kinder, wo du halt sagst,
es ist. Die haben bei mir eher nicht gegriffen. Das haben meine Eltern gar nicht erst probiert. Resilient.
Ja.
Residenz gegen Residenztraining.
Ich kannte das halt auch überhaupt gar nicht und habe es dann beim Rollenspiel, beim Shadowrun, hat mir das eine Freundin, die mitgespielt hat, erzählt und hat mir Fotos gezeigt. Die hat das wiederum auch von einer Freundin. Und was ich da gesehen habe, sah sowas von cool aus, dass ich das der Lisa, meiner Freundin, auch erzählt habe und gesagt habe, also irgendwie glaube ich, ich bin glaube ich ziemlich euphorisch deswegen gewesen. Sagen wir es mal vorsichtig so.
Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Egal.
Dass du über alle Maßen euphorisch für irgendwas warst, wo jetzt andere das nicht gesehen haben. Das kann ich mir nicht, kann also ich mir nicht vorstellen.
Ich habe wohl ziemlich gestrahlt und natürlich war sie dann so süß und lieb und hat da was vorbereitet und hat dann plötzlich kam ich dann da irgendwie abends auf die Couch und dann stand da so ein kleines Häuschen und da waren irgendwelche Werkzeuge und ich habe mich halt tierisch drüber gefreut und ein Jahr später hat die Lisa das nochmal gemacht, aber hat dieses Craftsmanship sozusagen perfektioniert. Also die hat quasi die wieder so ein neues Wichtelhaus mitgebracht, hat das so unter den Weihnachtsbaum gestellt und ich habe mir das angeguckt und das sah halt oberst krass aus. Und dann habe ich so gefragt, wo hast du das bestellt, wo hast du das gekauft? Und hat sie mich nur schief angeguckt und habe ich gefragt, hast du selber gemacht? Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass das von Hand gebaut wurde. Ich dachte, das ist so ein Industriefertigerzeugnis, weil die Qualität so krass war. Und weil da waren Tapeten drin, da waren winzig kleine Bildchen mit Porträts an der Wand. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und sogar ein rundgewebter Teppich. Und dann hat sie mir wirklich gezeigt, dass sie da so Gartenkordel genommen hat und die so lange gedreht hat und im Kreis aneinander geklebt hat, bis dieser runde Teppich da war. Also, weißt du, Modellbau.
Ja, ich bin da auch mehr begeistert. Ich hatte auch früher einen Arbeitskollegen. Der hat auch immer so diese Military-Figuren, ich würde jetzt mal sagen, teure G.I. Joe-Figuren.
G.I. Joes, ne?
Ja, der ist schon hoch. G.I. Joe dann zu vergleichen wäre wahrscheinlich sehr weit gehinkt. Also wirklich sehr, sehr hochwertige Modellfiguren, auch in größeren Maßstäben, die der dann hat so künstlich altern lassen und dann auch so, wo die Gesichter total detailliert waren. Und der hat dann da Fotos davon, so Stillleben-Fotos quasi gemacht, wie die vor so einem Kübelwagen oder vor so einem Panzer dann irgendwo auf dem Acker abfotografiert, auch den Hintergrund so hingerichtet, dass das ausgesehen hat, als wären das echte Menschen.
Ja.
Und du hast dir teilweise Bilder angucken, wusstest nicht, ist das jetzt ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Koreakrieg oder what else? Oder ist das eins von den Figuren? Also du konntest das oftmals schon gar nicht mehr wirklich auseinanderhalten.
Ja, vor allem, weil da kommen ja zwei Künste zusammen. Ne? Erst muss er die Sachen entwerfen, bauen, basteln. Dann kommt der andere künstlerische Aspekt, das Positionieren und das Fotografieren. Lichteinfall, Shutter und so weiter.
Ja, also Schärfeeinstellung, dass es genau auch aussieht wie ein Foto halt. Ne? Also
genau.
Wirklich oder also wie ein menschliches Foto. Wahnsinn. Also war ich wirklich... Was ja auch wieder ein Riesenaspekt geworden ist, nochmal kurz zu dem Modellbauthema. Wir haben es jetzt ja von Märklin und hier F-14 Tomcat bauen, bla bla bla. Diese ist ja auch in Corona jetzt wieder sehr, sehr populär geworden. In einem Atemzug quasi mit Magic zusammen ist das ganze Thema Warhammer, ne? Und dieses Warhammer Absolut. Tabletop Games. Eine brutale Beliebtheit, muss man sagen.
Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Warhammer ist eine Tür, wenn man die aufmacht, fällt man ganz schnell rein.
Wir bleiben nur bei dem Modellbauaspekt.
Ja, klar.
Warhammer 40k oder wie heißt das andere? Age of Sigmar?
In den Age of Sigmar weiß ich nicht, aber bei Warhammer 40k und Warhammer Fantasy, ich habe das ja in den 90ern, so 96 rum, ja, und bis Ende der 90er verkauft in dem schönen alten Nerdladen, in dem ich gearbeitet habe. Und da war natürlich jeden Tag Leute da, die sich dann ihre Figuren für ihre Armee... Also vielleicht muss man nochmal erklären, das Warhammer Fantasy und auch das Warhammer 40k, da gibt's verschiedene Fraktionen, die halt dann sich, die auf, du kannst sagen, ich will ein Space Marine sein oder im Fantasy kannst du sagen, ich will ein Ork sein oder ich will ein Elf sein oder ich will eine andere Spezies sein und dann musst du dir aber auch diese Figuren spezifizieren. Es gibt dann für alles tonnenweise verschiedene Figuren, du musst dir halt deine kaufen für die Armee, die du aufstellen willst und dann hast du aber unbemalte Zinnfiguren und musst die... Oder Plastikfiguren, genau. Und du hast, das ist schon bei Warhammer ein höherwertiges Material, ne?
Ja, das hat
wenn du die Blisterpacks kaufst,
ne? Das ist kein
Das ist kein, klar. Also das ist schon, jetzt, das müsste man nochmal nachgucken. Da bin ich jetzt angefixt rauszufinden, was das genau ist. Aber für jetzt, ihr kauft euch halt diese ganzen einzelnen Figuren zusammen und dann habt ihr die erstmal und könnt das Spiel spielen. Aber was viele machen, ist gar nicht mal das Spiel zu spielen, sondern sich diese Armeen zu kaufen und die dann Monate und Jahre lang zu bemalen bis zur Perfektion. Und es gibt also wirklich die Spieler, die das aktiv spielen und die spielen und bemalen und die nur bemalen. Und da einen Riesenspaß haben. Ich kenne etliche Leute, die das machen.
Ja, man muss auch so erklären, wenn jetzt einer keine Vorstellung hat, dieses Tabletop-Games sind so, man hat ganz viele verschiedene Kunststofffiguren, die in der Fraktion, die Tobi ja gerade gesagt hat, dann eingehören. Also ich sage jetzt mal Space Marines, und dann gibt's große, kleine, dicke, dünne, mit Roboter, mit dies, mit, also ich will jetzt nicht auf diese Lore da eingehen, was da alles gibt bei Space Marines.
Ja, ist viel zu komplex.
Ja, viel zu komplex. Und dann spielt man quasi auf einem riesigen, normal werden da so 2-3 Tapetiertische oder sowas zusammengeschoben. Darauf wird eine Landschaft ausgebreitet und dann spielt man quasi mit diesen Figuren, kämpft man gegeneinander. Das folgt einem sehr, sehr ultra komplexen Regelwerk. Wer darf sich wie weit bewegen, wer darf dies. Das ist basierend auf den Figuren, die man da hat. Also der Kampf ist Schach mal 100 so gefühlt. Ne? Jetzt nichts gegen Schach, um Gottes Willen.
Und es erinnert so ein bisschen an ein Spiel aus den 90ern, die Claymore-Saga. Das geht sehr in die Richtung von
Warhammer. Ja, Mesh Warrior kennen viele.
Genau, also wo du auch wirklich mit einem Maßstab oder mit einem anderen Maß Entfernung in Zentimeter abmessen musst und dann Dinge ausrechnen, kalkulieren musst, treffe ich dich oder nicht.
Und so eine Armee zusammenzustellen ist unheimlich finanziell aufwendig. Also du brauchst ja ganz, ganz viele von diesen Figürchens. Und die kriegt man im Normalfall unbemalt. Die meisten wollen die ja bemalen.
Das gehört, dann, genau.
Und für viele, wie der Tobi eben gesagt hat, ist ja das Hobby ist ja nicht das Spielen, sondern das Bemalen halt. Ne? Mhm. Was ich den absoluten Wahnsinn finde. Ich habe mir schon so viele getriggert durch einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, jetzt auch bei dem neuen Unternehmen, wo ich bin. Der hat diese Fantasy-Variante von Warhammer gespielt. Ich glaube, Age of Sigmar heißt das. Mhm. Und der hat mir dann erzählt, dass er in seiner Freizeit nur an diesen Dingern hockt und die bemalt, was man ihm, wenn man ihn so gesehen hätte, gar nicht geglaubt hätte, dass er da überhaupt so eine Sucht hat. Und der hat eigentlich gesagt, dass er eigentlich so gut wie nie spielt, weil es da viel zu wenig Möglichkeit gibt zu spielen, weil du halt einen riesen Aufwand hast. Und ich hatte mich dann, wie gesagt, da mal eingelesen in dieses Thema und hat mir auch unendlich viele Videos, wie gesagt, mal anguckt zu diesem Bemalen, wie die das alles machen. Und es gibt so die Relation, wenn man sagt, Magic spielen ist wie Briefmarken sammeln, dann ist Warhammer spielen wie Gemälde sammeln. So vom Preisunterschied. Ja. Also da muss man auch finanziell richtig in die Tasche greifen. Aber es sieht geil aus. Also was da Leute machen.
Ja, boah. Da kannst du arm werden dran. Absolut. Ja. Und da sind auch viele arm dran geworden. Ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt. Polystrol bzw. EPS, das ist das, woraus die meisten 40K-Modelle bestehen. Es gibt aber, und das war das, woran ich mich erinnert hatte, einige Modelle, die halt ein bisschen spezieller sind und die werden aus bleifreiem Zinn oder Epoxidharz verkauft. Ah, okay. Das sind dann halt so spezielle Figuren. Ne? Und an die hatte ich mich wohl erinnert, weil ich hatte das Pech, dass ich die Scheiße immer im Laden aufhängen musste. Und ich sag dir, es gibt nichts Ätzenderes als Games Workshop-Lieferungen. Da kackst du ab. Da kommst du, da weißt du, du bist auf der Arbeit, da kommt der Postmann, du schüttelst schon den Kopf und willst schon wegrennen. Dein Chef hält dich noch am Schlawittchen fest und zieht dich zurück in den Laden, während du wie in so einem Comic, weißt du, mit den Füßen unten diese Räder ziehst und versuchst noch abzuhauen wie der Roadrunner. Ja. Ja, und dann stellt er dir 5, 6 fett vollgepackte Kisten hin, die du erstmal alle auspacken darfst. Dann hast du da drin, keine Ahnung, 200 Blisterpacks, also wo jeweils 1, 2, 3 kleine Figuren drin sind, so Boosterpacks. Die darfst dann alle erstmal schön vorsortieren, weil ansonsten wird das Ganze 10-mal so schlimm. Und wenn du das alles hinter dir hast und die ganze Kacke aufgeräumt hast, dann geht's los und dann rennst du an dieses Riesenregal und musst diese ganzen Figuren zuordnen, finden und den ganzen Scheiß ranhängen und natürlich vorher alles noch einzeln und korrekt auspreisen. Da ist dein Tag rum und der nächste auch. Ah, habe ich gekotzt.
Schöne Grüße an alle, die unter Tage arbeiten. Jetzt wisst ihr mal, was ein schwerer Job ist.
Ich weiß, wie ätzend
sowas. An alle, die heute auf der Hanauer Landstraße gestanden haben und da den Teer platt gestrichen haben.
Ja, mach mal hier die Hardcore-Vergleiche.
Er hätte Fernseher drin.
Lot oder was. Aber nee, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist halt echt blöd, wenn du 2 Tage so eine stupide Aufgabe machst, bei der du wirklich erstmal unglaublich viel vorsortieren musst und den ganzen, dass es einfach an dieser Wand auch kein System gab von A bis Z oder so. War vielleicht auch unser eigener Fehler, ne? Aber das war halt. Ja, oder wenn jetzt zum Beispiel, ich will nur damit sagen.
Auch verrückt und dann schließen wir das Thema ab.
Genau.
Es ist ja auch ein Riesentrend geworden die letzten Jahre wieder. Und das finde ich geil, dass man nur ganz kurz noch abschließt, wieder zurückgeht zu ganz normalen, man spielt mit Menschen miteinander, ne, und sitzt so an einem Tisch.
Ja.
Was auch das ein oder andere Negative mitbringt, sie so die ein oder andere Magic-Runde, nicht alles, das da mit abgebrochenen Flaschenhälsen aufeinander losgeht halt, ne?
Und du musst Geduld mit
Salt,
viel
Salt
Geduld
in the room. Es gibt jetzt ja auch sehr viele aufwendige Brettspiele. Ne? Jetzt, ich sage jetzt auch mal als Beispiel, habe ich auch mal eine Empfehlung, kann man sich immer gern angucken. T3 Terminal Entertainment in Frankfurt.
Absolut.
Große Eschenheimer Straße. Eine Seite Comicladen, mega geil, habe ich auch schon viele Comics gekauft.
Mein Stammladen.
Andere Seite ist dann viel zur Tabletop-Brettspiele. Und der Weg geht ja auch dahin, aufwendige Brettspiele mittlerweile zu spielen. Es gibt dann auch Brettspiele von Dark Souls, Elden Ring zum Beispiel. Das hat mich sofort gecatcht. Da habe ich mich mit dem Mitarbeiter da mal ein bisschen unterhalten. Super freundlich, super nette Leute.
Ja, mega.
Hab mal so ein bisschen drüber gesprochen. Was ist da alles dabei? Und er hat gesagt, ja, um das richtig spielen zu können, brauchst du die 4 Kartons hier. Invest 800 Euro. Sag, Alter. Und da habe ich gesagt, und da ist auch so, dass die meisten Figürlein nicht bemalt sind, sondern weil die Leute die dann auch schon wieder selber bemalen wollen. Ich sage, willst du mich verkackeiern? Da lege ich 800 Euro hin für ein Brettspiel und dann muss ich den Scheiß auch noch selber bemalen. Und er hat gesagt, ja, da stehen die Leute drauf. Und
das ist das, was die möchten, ja.
Ja, der hat mir dann gesagt, weil wir haben auch eine Gruppe, jetzt ist es ja mehr oder weniger die Magic-Gruppe geworden, aber auch so, die immer mal Spiele zusammen auch gespielt haben, wollen die ganze Zeit auch mal wieder so eine Hero-Quest-Runde machen.
Ja, HeroQuest, na klar, das ist ja vielleicht noch sogar, das ist so ein bisschen vor der Claymore-Saga gewesen, ein paar Jahre, ne? HeroQuest war ja eigentlich so das erste Mal,
Milton Brothers. Und dann hat er auch gesagt, wenn man da Interesse hat, solche aufwendigen Spiele zu spielen, muss man am besten mit der ganzen Gruppe herkommen und ein gemeinsames Commitment machen, weil sonst gibt man unendlich viel Geld aus und von 4 Leuten sagt dann einer, alle Leute, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, und vor allem nicht nur der finanzielle Aspekt, der ist auch super wichtig, klar, aber vor allem, du musst halt diese Geduld haben, da komme ich immer wieder drauf zurück, weil du musst halt teilweise dann sehr lange warten und nutzt die Zeit natürlich auch, um dein eigenes Zeug zu planen, aber du musst das halt wollen. Und wenn das halt dann mal 18 Stunden an so einem richtigen Strategieabend dauert, und da gibt's ja, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es gibt eine Firma, die vorwiegend in hoher Qualität diese sehr komplexen Gesellschaftsspiele herstellt. Das fällt mir bestimmt noch ein, die dann auch wie das Table Civilization und so weiter rausbringt, wo du halt ewig, wirklich ewig Stunden dran sitzt oder auch Tage. Ich wollte aber vorhin mal schnell für den Terminal Entertainment eine absolute Lanze brechen, weil es auch mein Stammladen ist und weil ich den Laden schon seit eh und je liebe. Nicht nur die coole Atmosphäre, wenn man da reinkommt, das ist noch so ein Laden, wie ich den aus den 90ern kenne, und ich habe das Gefühl, da hat sich zum Glück nicht zu viel verändert. Und dann geht man da das kleine enge Treppchen runter in die Comic-Abteilung, und da bin ich auch gern unten. Schöne Grüße gehen raus an den Peter. Und was ich total cool zum Beispiel fand, ich kaufte immer die Cyberpunk-Comics und die anderen halt, die ich so lese auch. Und irgendwann haben die sich das einfach gemerkt, dass ich das halt gerne mag, und haben mir quasi einfach automatisch quasi ein Fach eingerichtet, und dann kam plötzlich eine E-Mail-Benachrichtigung, ist schon ein paar Jahre her, wo dann drin stand, hey, hier ist das nächste Comic aus der Reihe für dich getroffen, haben wir für dich eingelagert. Fand ich halt unfassbar cool. Und seitdem habe ich da so eine kleine Ecke, wo dann meine Cyberpunk-Comics liegen, und dann gehe ich immer, wenn so 1-2 da sind, rüber und hol die ab. Und
man muss auch immer, wenn man da drin ist, habe ich auch immer so das Ding, man muss jetzt da was kaufen. Auch wenn man eigentlich...
Es geht nicht anders.
Die Frau ist nebenan in dem komischen Schuhladen, und dann sage ich, ich gehe jetzt mal da rein, dann kaufe ich random irgendein Spiel, was dann hier eingeschweißt rumsteht am Ende. Weil man sagt, ich muss hier was kaufen, das gehört sich so.
Ich kann dir sogar noch ziemlich genau sagen, in welchem Jahr ich das erste Mal im Laden war. Das war nämlich 1996, und ich weiß auch noch warum. Ich habe damals angefangen zu arbeiten in diesem...
1996, meine Freundin ist im Urlaub und freut sich.
Auf jeden Fall, ich habe damals in dem Nerdladen im Gamestore angefangen zu arbeiten. Und da war ein sehr, sehr cooler und unfassbar lustiger Kollege, der Jordi. Und der Jordi als riesiger Comicsammler damals schon, hat mir halt von dem Laden erzählt. Ich bin mal mit ihm mitgegangen, und er hat da ein Riesenfach gehabt und hat das dann ab und zu geleert. Und ich war einmal dabei, wie der die wirklich dicken Tüten voller Comics rausgetragen hat. Da habe ich auch gefragt, sag mal, wann liest du das alles? Da sagt er, du, über das Lesen bin ich schon lange hinaus, ich sammle nur noch.
Okay.
War halt so, der hat das sicherlich auch noch gelesen, aber vor allem auch Sammlerleidenschaft gehabt, und der Laden ist halt perfekt dafür.
So, jetzt sind wir von Star Wars im Modellbau, aber ich finde, diesen Schnitt muss man mal machen, weil es war ja, die Ausstellung ging ja um Modellbau viel. Und ich finde es geil, dass es immer noch Leute gibt, die da die Zeit opfern und sich da hinsetzen und an sowas Spaß haben. Das freut mich.
Finde ich auch. Und vor allem, dass das trotz der ganzen Digitalisierung der Welt nicht verloren geht.
Ja, absolut. Es geht ja sogar immer wieder, das haben wir ja schon öfter gesagt, immer wieder zurück dann zu solchen Themen halt, ne? Weil es halt, da kommen wir jetzt ja gleich drauf, wenn wir über die Spiele, Low Highlights oder wie man es nennen will, für dieses Jahr reden. Das ist auch, glaube ich, ein guter Übergang jetzt.
Ja, wir waren ja jetzt eh schon so bei Fantasy Games Läden, wo man auch, also Comics und so weiter. Ich glaube, ganz gut die Brücke gebaut, so Stück für Stück.
Weil da ist nämlich auch die Frage, gerade wir haben uns jetzt ja, jetzt schwanken wir um zum Haupt- oder zum zweiten Thema.
Teil, zweiten Kapitel,
zweiten Akt. Games 2025 und da haben wir ja dasselbe Thema jetzt wie bei der ersten Episode, die ist ja bei Filmen oder bei den zweiten Serien, ja. Dass wir so ein bisschen...
Ich weiß schon, was du sagen willst.
Dass wir uns die Listen für dieses Jahr mal angeguckt haben, was kommt so, was passiert so, was sind für uns so, ja, Highlights, wo freuen wir uns drauf, ist es ein Highlight, ist es kein Highlight, haben uns da so ein bisschen eine Liste wieder jeder zusammengefügt, haben gemerkt, dass wir einige Überschneidungen haben, auch wen wundert es, das ein oder andere Diskrepanz mit Einstellungen zu spielen.
Aber bei der Menge Titel auch,
ne? Ja, genau, und da ist halt auch genau dasselbe Thema, deshalb hast du wahrscheinlich schon gestöhnt, wie bei Filmen und Serien.
Ja.
Die Highlights werden gefühlt weniger.
Aber da würde ich schon sagen, bei den Spielen sieht es dies ja doch schon deutlich
besser aus als bei den Filmen. Das Spiel, wo ich jetzt sage, wann kommt das raus? 27.3. Alles klar, da brauche ich 2 Wochen Urlaub, ist jetzt nicht dabei.
Also das habe ich halt gehabt mit Split Fiction. Ne? Wenn ich jetzt vom 1.1. aus auf das Jahr schaue, dann bin ich gestorben für den 6. März. Ne?
Ja gut, das ist
ich halt hatte das Highlight schon, ja.
Ich habe bis jetzt keins, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Vielleicht haben wir da noch was. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen grob chronologisch vor und fangen mal so an mit den Titeln, die bis jetzt, also quasi bis zum 19.3. haben wir heute, schon erschienen sind. Da gehen wir jetzt nicht auf alle ein. Ne? Liebe Leute, lehnt euch nicht, macht die Fenster wieder zu, nicht rausspringen. Genau, wir gehen jetzt hier nicht 480.000 Spiele durch.
Nein.
Mal so 2, 3, 4, wo wir sagen, die hätten vielleicht auch Chance auf Game of the Year, so generell. Also die haben sehr hohe Wertungen gehabt bis jetzt, sind sehr gut angekommen. Und so, wir gehen nicht auf jeden Aspekt ein. Nee. Und da also, Tobi jetzt wahrscheinlich schon wieder mit auf dem Tisch steht, sitzt, springt, und wie so ein kleiner Schimpanse
durch die Wohnung. Ich wackel rum.
Würde ich sagen, darf er mit seinem
ersten Highlight
eben erwähnten Titel direkt anfangen.
Genau. Also, ja, wir haben ja ein paar
Highlights. Jetzt bist du überwältigt.
Ja, ne? Ich bin schon, drauf. Also es ist... Wir haben ein paar Highlights für euch heute im Gepäck. Dinge, die noch nicht erschienen sind, Dinge, die auch schon erschienen sind. Und das erste erschienen, über das ich sprechen will, oder auch das einzige, was bisher erschienen ist, so ist es richtig, ist Split Fiction. Ich habe It Takes Two, von Hazelight Studios. Die haben damals das Spiel A Way Out gemacht, so ein Co-op, Local Couch Co-op Game, wo man aus dem Gefängnis ausbricht. Danach kam It Takes Two und jetzt 4 Jahre später Split Fiction, der neueste Ableger. Schon vorweggenommen, alle 3 Spiele sind unfassbar gut. It Takes Two, dem habe ich die goldene 11 von 10 gegeben. Dem Split Fiction tue ich das auch. Also beide kriegen von mir das Prädikat Godlike und Perfektion. Allerdings muss ich es natürlich auf den Bereich des lokalen Couch-Co-Ops oder auch des Co-op-Gamings online begrenzen. Also das kann man jetzt nicht godlike sagen über alle Spiele hinweg, sondern wirklich für diese Nische oder diesen Bereich, in dem gar nicht so viele Spiele rauskommen und in dem die Auswahl nicht absolut grenzenlos ist, wie zum Beispiel bei Shootern oder Battle Royales oder whatever. Warum ist Split Fiction eigentlich so geil? Es ist einfach, der Entwickler hat es verstanden, was gutes Popcorn-Kino, lustiges, aber auch emotional unter die Haut gehendes Co-op-Gameplay ausmacht. Also sie haben überlegt, was braucht so ein Spiel eigentlich, damit 2 Leute unglaublich viel Spaß miteinander haben und auch nicht aneinander vorbei. Es muss Zugänglichkeit besitzen. Ne? Also vielleicht möchte ich das mit meiner Freundin spielen, die sonst gar keine Computerspiele spielt und irgendwie muss die dann auch eine gute Chance haben, das Spiel genießen zu können. Und sie haben es bei It Takes Two perfekt geschafft, dass es kompatibel ist, würde ich sagen, wirklich mit jedem. Split Fiction ist etwas anspruchsvoller, gerade im späteren Game, wo ich sage, da sind 1, 2 Bosse, gegen die man kämpfen muss. Wenn man zum ersten Mal seit einer Woche einen Controller in der Hand hält, dann kann das schon echt schwierig werden. Das verlangt dir schon einiges ab an Hand- und Augenkoordination. Das sei schon mal vorweg gesagt. Und warum ist Split Fiction sonst so gut? Es hat halt diese Struktur, dass du mehrere aneinandergereihte Kapitel hast und in jedem Kapitel hast du eine neue Mechanik, mit der du konfrontiert wirst. Also zum Beispiel der eine muss immer auch was für den anderen tun. Also man muss wirklich zusammenarbeiten. Im ersten Teil war es zum Beispiel so, der eine hat einen Hammer, der andere hatte eine Nagelpistole und der eine musste dann über einen Abgrund rüber. Du hast halt die Nägel in die Wand geschossen und der Mitspieler mit dem Hammer ist dann von Nagel zu Nagel damit geschwungen. Warum Hammer und Nagel? Weil wir gerade in der Werkstatt unterwegs waren von der Familie. Genau, ne? Und in It Takes Two haben wir halt It Takes Two war das Setting, dass ein Ehepaar sich nicht mehr so gut miteinander versteht, vielleicht nicht mehr so verliebt ineinander ist wie früher und die werden dann geschrumpft und durchleben eine lange, spannende Reise, wo sie sich selbst und ihre Liebe, ihre Familie wiederfinden. Bei Split Fiction haben wir ein ganz anderes Setting, da geht es um zwei Personen, die sich gar nicht kennen, die sich beide angemeldet haben bei einer Firma namens Raider, weil sie Schriftsteller sind, ne? Und weil sie eigentlich glauben, dass sie dort eine Geschichte abgeben, die irgendwie gepublished wird. Damit werden die gelockt. Und um es jetzt nicht zu weit auszuufern, da geht was ganz gehörig schief und es führt dazu, dass die beiden in einer Maschine eingesaugt werden sozusagen oder sie werden digitalisiert, die Gedanken, die sie im Kopf haben. Und so finden sie sich in einer gemischten Welt aus Science-Fiction und Fantasy wieder. Das heißt, diese beiden Fantasy- und Science-Fiction-Welten existieren nebeneinander und man spielt abwechselnd in der einen und in der anderen und manchmal werden die auch vermischt, was auch absolut genial ist, wie das Spiel es hingekriegt hat. Kurzum, um jetzt auch mal zum Ende zu kommen für dieses Spiel. Die Mechanik im Spiel ändert sich, wie gesagt, mit jedem Kapitel. Es ist ständig was Neues. Mal fährst du rasend schnell auf einer Cyberpunk-Autobahn irgendwie durch die Gegend und musst Hindernisse überwinden. Beim anderen Mal fliegst du auf Drachen durch die Gegend. Manchmal musst du Dracheneier beschützen. Es ist einfach so süß und vielfältig. Und dabei hat man Jump'n'Run-Aspekte. Die Perspektive wird ständig gewandelt. Ne? Du spielst dann so ein bisschen Third-Person-artig. Plötzlich wird es zum Side-Scroller. Dann ändert sich's wieder komplett. Also es ist wirklich irre. Das Maß an Kreativität, was in diesem Spiel steckt, ist einfach nur außergewöhnlich. Und es überrascht einen andauernd neu. Und du kannst den Controller wirklich nicht mehr aus der Hand legen. Du willst einfach nur noch dieses Spiel spielen und Spaß haben damit. Und du bist auch andauernd am Lachen und oft klappen Dinge auch nicht, weil du halt eine sehr gute Koordination zu zweit manchmal hinlegen musst. Und das Schöne ist aber, was ich so liebe an diesem Spiel, gerade wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist es Grund zum Lachen und du guckst dich auf der Couch an oder klopfst dir gegenseitig auf die Schulter und sagst, oh Mann, was hast denn da schon wieder gemacht? Oder wo steckst du denn gerade? Ja, ich fall schon wieder da runter. Und es ist genial. Also, und um es jetzt wirklich abzuschließen, das Schöne ist noch, nur einer von euch muss sich das Spiel kaufen und der andere kann es dann kostenlos mitspielen. Das heißt,
ihr könnt euch... Das habe ich auch gelesen, ja.
Das war schon bei It Takes Two. Genau. Und das ist auch ganz doll beabsichtigt von dem, von Hazelight, von dem Studio. Die wollen einfach, dass das so viele mögliche Leute wie möglich zusammenspielen können, ohne dass da auch finanzielle Barrieren oder irgendwas dazwischen kommen, die das dann verhindern würden. Und ich sag euch nur, sucht euch irgendwie, spielt mit eurem Partner, sucht euch einen guten oder besten Kumpel, zockt das Ding durch. Ihr werdet es nicht bereuen, das garantiere ich euch. Da gibt's die goldene Tobi-Garantie. Das wird euch gefallen. Das
ist auch, glaube ich, kein Vollpreistitel, oder? So 29 Euro oder was, ne?
Ich weiß den Preis gar nicht. Ich habe so schnell auf Kaufen gedrückt, dass ich nicht mal sagen kann, was
gekostet hat. Da spielt Geld keine Rolex mehr. Da wird alles rausgehauen.
Bei dem Spiel ist es egal. Bei dem Spiel alles ist mir wirklich komplett egal. Ja, okay. Das ist zu gut. Also insofern...
Ich habe keinerlei Affinität zu Koop-Spielen, also Couch-Koop-Spielen. Von daher
habe ich dir
die Bühne voll und ganz überlassen an der Stelle.
Und deswegen sage ich nur kurz, ihr seid auch nicht gezwungen, das lokal nebeneinander sitzt auf der Couch zu machen. Ihr könnt es auch online miteinander spielen, ist natürlich kein Problem. Aber, das hatte ich mit Tim vorhin auch besprochen, es ist natürlich schon noch mal was anderes, wenn du nebeneinander sitzt und dich die ganze Zeit
bei coolen Stellen... Wenn du mit der koreanischen 79-jährigen Oma spielst, meinst du?
Das wäre ein großer Unterschied,
ja, auf jeden Fall.
Ja, und du kennst dich ja auch im ich meine, du bist im Kino und du guckst dich einfach an gewissen Szenen, ganz automatisch. Und das fällt halt weg, dieses, oh mein Gott, man reißt zusammen die Augen auf und guckt sich gegenseitig an.
Bei mir wäre das dann eher so, also wäre es besser, denjenigen auf meiner Couch neben mir anzuschreien, als die 79-jährige alte Großmutter in Korea, meinst du?
Das wäre definitiv die bessere Wahl.
Ist doch bescheuert, wenn du so einmal nach unten fällst.
So, ich meine, oder
schieb auch dir die Kontrolle in den Hintern.
Jetzt so sagt jemand, du weißt, ne, vor dir ist eine Plattform, ne? Das ist schon klar. Und du bist jetzt das fünfmal drauf, warum springst du nicht?
Ich flip aus.
Ja, oder dann so, ich weiß auch noch, Schatz, kommst du jetzt? Das habe ich öfter zu hören bekommen, weil die Welt so schön ist, dass ich einfach stehen geblieben bin und geguckt habe.
Ja, mit dir könnte ich das halt zusammenspielen, Tobi. Ich denke mal,
da bin ich.
Das wäre so wie Mad Max, ein Mann, zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus.
Ey, wenn du so progressgetrieben bist, dann wird es echt schwierig. Man muss das genießen.
Ja. Erfolgsorientiert, Tobias.
Erfolgsorientiert. Der Erfolg in diesem Spiel ist der Weg.
Ja, das würde jemand anders beurteilen, wenn er mich schon Mittag beim Spielen gesehen hat. Aber ich gehe gleich nochmal auf das Spiel ein.
Jawohl,
Split Fiction. Da willst du auch nicht nehmen, wenn
wir jetzt. Danke, Hazelight, ja.
Ja. Ja, es hat auch super Bewertungen bekommen. Ich habe mir auch ein paar Videos dazu angeguckt und auch bei Game Talk mal reingeschaut. Echt, ja, wenn man da Bock drauf hat, geil. Also sieht geil aus, die haben sich super viel einfallen lassen. Ist, glaube ich, was diese Couch-Co-op-Spiele angeht, ist das top-notch. Gibt's nichts oben zu top-notch. Ja. Gut, dann würde ich mal, ich führe heute mal ein bisschen das Programm, bevor wir uns die anderen verfisseln.
Next one, ja.
Ist jetzt nicht chronologisch richtig, was jetzt vorher, nachher kam. Ich habe jetzt hier noch auf der Liste stehen, Kingdom Come Deliverance 2 ist rausgekommen. Das 1er ist ja auch schon ein Nischen-Hype, kann man das so nennen. Absolut. War kein AAA-Hype, nenne ich es jetzt mal. Aber es hat eine riesen Fanbase, der erste Teil schon. Ich muss persönlich sagen, mich hat's nicht so gecatcht. Ich habe mir das auch wie viel Mal, und ich habe mir jetzt auch wieder wie viel Gameplay-Videos angeguckt. Es ist mir jetzt zu viel Mittelalter, zu wenig Fantasy und zu langsam.
Mir ist Entschuldigung. Der erste Teil stört mich nicht, das zu langsam stört mich. Das ist leider dann auch zu langsam.
Also es ist halt, also ich habe mir viele Videos angeguckt, du musst halt so überleben im Mittelalter und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht im Mittelalter bin, da überleben muss.
Ja, das same. So.
Ja. Auch same. Wenn wir auf dem Dorf wohnen und viele sagen, es wäre sehr mittelalterlich, nein. Gibt's ja auch beim Impostel, ja, gab's mal den Artikel, wie viel Prozent aller Rollenspieler würden im Mittelalter in den ersten Tag überleben halt, ne? Mhm. Ich habe es mir mal auf meine Rentenliste, da haben wir ja Finn schon mal davon gesprochen, das ist so eine Rentenspielliste.
Das kann man mal.
Draufgesetzt. Und das Kingdom Come Deliverance 2, muss man wirklich sagen, hat wieder hervorragende Bewertungen. Es ist jetzt kein Gassenhauer-Titel, ne? Es hat so seine Nische.
Es wurden halt besonders die Story, ne, und die Charaktere hervorgehoben. Die
Grafik sieht überragend aus.
Also Grafik auch, sagen. Ja.
Die Absolut. Immersion dieses Spiels muss überragend gut sein. Das muss man mal sagen.
Die ist, denke ich, sehr gut. Ich glaube, bei uns liegt es auch nur daran, dass das halt nicht so genau unser Setting oder so ist, worauf wir jetzt Lust haben zu spielen. Ansonsten wäre das für uns, wenn wir da affiner wären, auch ein heißerer Kandidat.
Vielleicht gebe ich mir das auch nochmal. Das Einzige kriegt man ja eben auch für unter 10 Euro im Play Store oder bei Steam oder so. Ich glaube, bei Steam war es sogar mal bei 2,50 Euro oder so letztens. Also da...
Ja.
Der Einstieg da rein ist schon relativ simpel. Gut, aber gutes Spiel. Gefällt mir auch optisch. Zugang ist ein Thema.
Dann würde ich einen Sprung machen, aber eigentlich um dich zu befragen, und zwar zu der Beta von Path of Exile 2. Ich habe es deswegen wahrgenommen, das ist ja jetzt kein Spiel, das ich spiele. Das ist so ein bisschen wie bei dem Split Fiction, das ist eher so deine Domäne jetzt. Aber ich habe halt gemerkt, dass ganz viele in meinem Freundeskreis plötzlich angefangen haben, nur noch das zu spielen und das fällt halt auf.
Ja. Ja, was dazu. Das ist zwar auf der Liste für dieses Jahr, es ist ja aktuell noch in der Beta, wir hatten jetzt ja schon öfter davon gesprochen, schon in anderen Folgen, dass mich das so abgeholt hat. Wie gesagt, ob dieses Jahr, also es ist angekündigt, dass dieses Jahr die Beta enden wird und es dann den offiziellen Release geben wird. Dazu muss man sagen, in der Beta hat man jetzt ja, diesen Beta-Zugang hat man ja monetär gekauft. Das Geld ist aber nicht weg. All das, was man da drin ausgegeben hat, hat man dann nachher wieder im Spiel. Also es ist ein Reinvest quasi. Wird natürlich wahrscheinlich alles genullt, was man vorher gemacht hat, erhole ich jetzt schon. Aber also angekündigt ist Ende Beta, also offizieller Release für Mitte diesen Jahres. Mitte bis Sommer, Herbst. Genaues Datum gibt's da leider noch nicht. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Beta jetzt für die verläuft, aber was sie bis jetzt geliefert haben, absolut top. Und da muss man halt sagen, das wird dann genauso wie das erste ein Free-to-Play-Game werden. Und das kann man sich einfach runterladen und es gibt auch im Spiel keine Buy-to-Win-Mechanics. Gab es beim ersten schon nicht und soll es auch beim zweiten nicht geben. Das heißt, du kannst nicht durch Geld dir irgendwelche Vorteile erkaufen. Du kannst größere Truhe, schöneres Reittier, irgendwelche Auren, blablablub, was man halt so braucht als 11-jähriger Koreaner. Ich hab's ein bisschen mit Korea muss man aufpassen. Ja, als elfjähriger großen Häuser, dass wir mal irgendwas lokal nehmen. Man weiß es nicht. Aber es ist halt dann umsonst. Free to play ist interessant. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ist für mich, Und da blutet mein Herz vor Diablo momentan.
Muss ja, sagen. Spielmechanik. Das wäre meine Frage gewesen. Wo positionierst du es im Vergleich mit Diablo? Und dass du jetzt sagst, es ist vor, das ist schon überraschend.
Also ich habe letztens auch mal wieder Diablo 4 ein bisschen reingespielt. Klar, die Spiele sind nicht wirklich vergleichbar, obwohl beides...
Also Path of Exile hat
eine... Aber es ist anders.
PoE 2, also Path of Exile hat einen ganz anderen Komplexitätsgrad, wenn es an diesen unfassbaren... Dieser Skilltree sieht ja aus wie irgendwie die Schienenmap der Deutschen Bahn oder die Bahnhofskarte oder so ein Bahn genau oder so. U-Bahn von Paris oder so. Das ist ja wild. Das ist ja wirklich wild. Stellt euch einfach vor, so ein Haufen Punkte, wo irgendwas dran steht. So ein riesiger Haufen. Das ist der Skilltree von PoE 2. Und das finden die Leute halt geil, weil es gibt halt eben jede Menge Kombinationsmöglichkeiten, dein Bild halt in der Tiefe auszugestalten, aber es ist eine Wissenschaft für sich, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Dann also für das erste gab es ja ganze Hilfsprogramme auf dem PC, die dir dann geholfen haben, dein Bild zu bauen.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Ja. Schon verrückt. Ja, wie gesagt, wer weiß nicht, ob es wirklich, also für mich wäre es auf alle Fälle bei den Highlights anzusehen. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ob es dieses Jahr wirklich passiert, ich hoffe es.
Also ich glaube, für den Gesamtmarkt ist es definitiv als Highlight einzustufen. Ja,
ja
auf jeden Fall. Ansonsten, wo wir gerade bei Highlights sind und auch bei vielleicht...
Wir waren eigentlich noch bei schon erschienen, Tobi. Du bist jetzt schon...
Nee, ich weiß. Ich wusste jetzt nicht...
Weil das ist ja theoretisch schon halb schon erschienen.
Okay. Ja, also ich sag mal, was wir da noch hätten bei erschienenen Spielen, aber jetzt mal welche, die wir wirklich nochmal ganz kurz erwähnen. Civilization 7, ne? Auch eine Weile gedauert und da sind die Leute, mein Eindruck ist, die Leute sind noch dabei rauszufinden, wie sie es finden. Das dauert halt bei so einem Spiel länger, bis man da wirklich ein Fazit bekommt. Wahrscheinlich ein paar Wochen und Monate, bis man dann so wirklich das langfristig beurteilen kann. Das kann man auch so schnell, ja, man muss es halt länger spielen, um bei so einem komplexen Spiel eine wirkliche Aussage zu treffen.
Ja, aber wie bei allem, wie es momentan ist, wird es erstmal gehatet. Das habe ich schon gelesen, auf jeden Fall.
Also, das ist ja heute der Standard.
Es ist was anderes als bei Civilization 6. Wir hassen das. Fackeln, Mistgabeln, Abfahrt. Genau,
alles abbrennen.
Ja.
Gehen wir weiter, bevor das passiert.
Ja, genau. Aber auch da, ja.
Avowed,
ich halt. Ne? Habe ich wenig Meinung dazu, habe ich noch nie gespielt. Da kommen wir jetzt aber zu einem nächsten Titel, der auch schon erschienen ist, wo es auch eine ähnliche Kontroverse gibt, muss ich sagen. Das ist Monster Hunter Wilds.
Ja, lass es erschienen. Zuerst, ja.
Ist auch schon in vollem Gange. Internet überschlägt sich mit sehr, sehr viel geilen Bewertungen. Es soll wirklich sehr zugänglich gemacht worden sein, soll ein sehr schönes Spiel sein. Ist ja der etlichste Monster Hunter-Teil jetzt schon. Hat eine riesen Fan-Community. War mir jetzt auch schon seit längerem bekannt, dass die Fan-Community da groß ist. Ist wirklich brutal groß.
Ja,
und jetzt habe ich es eben schon gesagt, sie haben es zugänglicher gestaltet. Und dadurch haben sie sich von den Hardcore-Monster Hunter-Spielern den Hate eingefangen.
Ja, verständlich. Ne? Also das ist halt, du hast eine Waage, du hast die Balance in eine Richtung verschoben und kriegst halt jetzt den Hate zurück von den Gamern, weil jeder glaubt, das Game ist nur für ihn gemacht.
Ja, und jetzt den Bogen zurück, dasselbe ist bei Path of Exile 2. Das ist auch viel zugänglicher gemacht. Ob das in der endgültigen Version so bleibt, muss man noch abwarten. Ist viel zugänglicher gemacht und es sind Mechanics einfacher gemacht worden als beim 1er. Und jetzt hassen alle das 2er. Von der Hardcore-Einser-Community.
Du kannst das nicht jedem recht machen. Ne? Es ist Monster Hunter Wilds, ich hab in das Monster Hunter auch mal schon mal reingeschaut. Für mich ist das halt absolut gar nichts, aber ich verstehe die Faszination dahinter und ich kenne auch Leute, die es richtig feiern und dann riesen Spaß mit haben. Ich
kenne auch Leute, die spielen eigentlich nichts anderes. Die haben dann da
Level
8000 oder was und dann der endlose Grind und dann wird nur das und das. Also es ist, sieht okay aus. Der Grafikstil ist jetzt auch nicht unbedingt meine Welt halt, ne? Das weiß nicht.
Also ich glaube, man muss es auf jeden Fall erwähnen, aber ich glaube, wir gehen weiter zum nächsten, oder?
Ja,
das ist so ein Ding für sich. Es ist auch eine Community so da drum um die Monster Hunter Games. Das glaube ich auch. Voll. Es ist keine Nische, weil so viele spielen, aber irgendwie schon nischig, finde ich auch.
Ja.
Die Art, wie das Spiel einfach ist. Ne?
Wollen wir mal ganz kurze 5 Minuten über das Spiel reden, das morgen rauskommt?
Aber vorher würde ich gerne noch ganz kurz About platzieren, weil da will ich auch nicht viel zu sagen, nur 2, 3 Sätze. Nicht, weil es uninteressant ist, sondern einfach, weil ich es kurz erwähnen möchte, damit es nicht fehlt. Das About von Obsidian, die machen auch eigentlich immer gute Games, ne?
Ja.
Oder was heißt eigentlich immer, sie machen immer gute Games.
Auch jetzt keine AAA-Titel, aber die haben ihre Nische auf jeden Fall.
Das Schöne ist, dass sie verstanden haben, wie viel Umfang und Spieldauer ihnen und ihren Fans gut tut und die haben einfach die Formel gefunden und die befüllen die perfekt. die füllen die komplett perfekt aus. Ich finde, das gelingt Obsidian immer wieder, es nicht zu übertreiben mit Spiellänge und am Ende Gebieten, die total leer sind, wo nichts drin sind. Nö, die machen das auf kleinerem Raum, aber dafür halt super. Und Vaut ist jetzt ja, glaube ich, schon eine etwas größerere Welt schon wieder. Und ich habe mir die Videos angesehen und so, es ist für mich jetzt nichts gerade. Ich habe jetzt gerade ein sehr langes Fantasy-Game gespielt gehabt und brauche jetzt Pause. Deswegen kann ich mich jetzt nicht mit Avowed beschäftigen, aber das ist ein Titel, der auf meine Rentenliste kommt. Also insofern, ich glaube, wer gerade Bock auf ein Fantasy-Game hat, für den sollte Avowed jetzt so ein heißer Kandidat sein.
Kann man auch machen, ja. Also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt. Ja.
Ne? Solide.
Ja, kann man machen.
Und auch ein bisschen mehr als solide, glaube ich, ehrlich gesagt. Also ich glaube, gutes Ding. Jetzt zu dem großen Titel, zu dem, auf den viele lange gewartet haben, der morgen erscheint.
AAA-Titel.
Quadruple A.
Der einzige AAA-Titel, glaube ich, hier auf meiner ganzen Liste.
Hat er doch gesagt, ne? Deswegen, weil Ubisoft.
Ja,
Ubisoft
und ihre Marketingabteilung sollten sich mal ein bisschen Gedanken machen. Was so.
Das war bei Skull and Bones die Aussage, die er getroffen hat, wo er es als 4A-Game angepriesen hat.
Ja, genau. Skull and Bones ist absolutes 4A-Game.
Vor allem den Begriff des 4A gibt es einfach nicht. Das ist.
Ja,
also, naja, egal.
Aber da sind wir schon bei einem guten Punkt. Damit können wir ja mal einsteigen.
Denn.
Morgen kommt von Ubisoft ein Spiel, das für die über Weh und Wohl entscheiden kann.
Das ist das Schicksalsspiel.
Kann man das so sagen?
Absolut. Ich glaube, an Assassin's Creed Shadows hängt das Schicksal von Ubisoft schon dran.
Ja, das kommt jetzt nach ganz vielem Verschiebe-Hickhack.
Ja.
Kann man das so nennen?
Kann man genauso nennen.
Aber das ist das geilste Spiel aller Zeiten. Wir sind super weit. Wir sind morgen fertig. Ah, doch nicht. Morgen, vielleicht erst in 2 Jahren. Dann ist uns aufgefallen, wir haben die komplette japanische Kultur mit Füßen getreten. Da müssen wir erst nochmal ein
bisschen. Kurz nochmal korrigieren.
Also, ganz ehrlich, es ist, wenn du nur allein die Vorberichterstattung davon liest. Ich bin jetzt ja.
Ja, das ist wild.
Ich bin ja seit Assassin's Creed 2 oder 3 bin ich da schon ausgestiegen. Ich habe mal irgendwann das Odyssey gespielt, weil man das umsonst runterladen konnte, glaube ich, oder für 2-3 Euro.
Oh, ich hab alle Teile davon gespielt.
Ja, das,
Odyssey
ja,
und Valhalla sehr viel.
Wir hatten schon mal eine Folge zu Assassin's, also wo wir sehr viel über Assassin's Creed gesprochen haben. Deshalb brauchen wir jetzt gar nicht so nah drauf eingehen. Also, Tobi, dass du da sehr tief investiert bist, ist allseits bekannt. Ich hatte jetzt, für mich ist ja das Shadows eigentlich insoweit interessant, da ich sehr Japan-affin bin. Ich finde dieses Samurai-Setting mega. Ich habe auch Ghost of Tsushima geliebt. Ich habe auch, jetzt mal bei aktuelleren Spielen zu bleiben, oder halt auch ganz klar From Software, Sekiro. Ich liebe das Samurai-Schwert und ich liebe diese bedeutungsschwere Shogun-mäßige Sprache und
ja, so alles. Ja, ich auch sehr.
Ich lieb das alles, die Artworks, die da drin sind. Und von daher könnte man schon da sagen, oh ja, das könnte vielleicht was für einen sein. Wenn ich es mir dann aber angucke, und es gab ja schon einige Vorab-Gameplay-Videos die letzten Wochen, und ab heute wird ja wahrscheinlich das Internet geflutet mit Gameplay-Videos.
Also das Embargo fällt dann ja auch wie immer, ne? Dann gibt es als erstes immer den Medaillenspiegel und dann geht's los mit den in der Tiefe Berichten. Zuerst die so mittellang sind, und dann kommt immer halt sowas wie Polygon und Co., die dann wirklich die Hardcore 50 Kilometer Artikel in der Tiefe Reviews raushauen. Die liebe ich immer, diese Dinger, die lese ich auch immer sehr gern. Auch wenn die echt lang sind.
Auf jeden Fall.
Das Ding ist halt so irgendwie, ich liebe Assassin's Creed und ich spiele ja hab die Spiele schon seit dem ersten Teil immer zusammen mit einem Kumpel gespielt, also lange Zeit mit dem Bernd, liebe Grüße an dich, mit dem ich auch mittlerweile wieder im Real Life Pen and Paper Shadowrun spiele, was auch sehr geil war. Wir hatten gerade neulich wieder eine Runde und mit ihm habe ich angefangen, die ersten Spiele zusammen zu spielen. Wir haben uns immer sonntags um 8 getroffen, kam er bei mir vorbei und dann haben wir einfach am Rechner zusammen vorm Monitor gehockt, haben uns die Maustastatur abgewechselt und haben so die Games durchgezockt. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Freundin die Teile durchgespielt. Dann ist sie auch zu einem großen Assassin's Creed Fan geworden. Ja, und deswegen gehört das für mich es gehört einfach zu meinem Gamerleben dazu. Und früher, also viele Titel vorher, habe ich mir immer gedacht, oh, so Japan und diese Welt muss doch irgendwie Assassin's Creed auch mal sich vornehmen als ein Theme. Und habe mich da immer drauf gefreut, wenn das kommt. Und jetzt, wo es da ist, bin ich aus mir selbst wirklich unerklärlichen Gründen nicht so interessiert und hol's mir jetzt auch nicht, was sehr ungewöhnlich ist, weil ich mir sonst immer die AC-Spiele sofort hole. Aber gerade habe ich aus ja keine Lust. Was nichts mit der Qualität des Spiels zu tun hat, es fixt mich gerade einfach
weiß nicht ja, an. Weißt ja noch gar nicht, wie die Qualität des Spiels ist.
Das
ja
Nee. Ich rede ja noch vom Setting, so weißt du, vom Theme. Das holt mich gerade irgendwie so gar nicht ab. Ich habe gerade gar keine Lust, da irgendwie drin rumzurennen. Und vor allem die ersten Reviews haben es mir ein bisschen madiger gemacht, weil die im Prinzip sagen, es fühlt sich so an, du hast zwei Charaktere, die du erstmal in dem Spiel spielst, ne? So eine agile, sehr ja flexible, wie heißt sie? Naomi? Ich weiß den Namen nicht gemerkt. Auf jeden Fall
hast du randomized japanische Frauennamen.
Ja, du hast so einen weiblichen Charakter, der halt eben der agile ist, und dann hast du den Schwertkämpfer irgendwie noch, die beiden. Und nach den ersten Reviews und auch mehrheitlich lese ich raus, dass du eigentlich das Spiel sich so anfühlt, als ob es hauptsächlich für den weiblichen Charakter ausgelegt wurde, obwohl man Dualität im Spiel extra eingebaut hat und man davon ausgehen würde, dass es so 50-50 mehr oder minder verteilt ist, die Anteil der Zeit, die du jeden Charakter spielst. Beide Charaktere wurden als cool und gut beschrieben. Und gerade die Kämpfe sollen sich irgendwie mit dem männlichen Charakter ziemlich kultig anfühlen, aber der Rest der Welt erkundest du lieber mit dem weiblichen Charakter. Das war so das Fazit, was ich aus den meisten Artikeln gelesen habe, und weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde.
Ja, muss man mal sehen. Können wir aber vielleicht nochmal im Nachgang irgendwann mal so beim Review des Jahres, oder vielleicht spielt es ja doch nochmal einer von uns. Großer Titel ist erstmal ein Haken dran machen, weil ich
Nicht. Sagen wir mal so, AC Shadows ist vielleicht halt auch, das heißt, vielleicht ist eine eigene Folge definitiv würdig, wenn wir da genug Erfahrung mit dem Game gesammelt haben. Ja, dafür
schon mal eine gespielt haben.
Ich muss aber von Herzen sagen, ich wünsche Ubisoft wirklich super viel Erfolg mit dem Titel. Ich möchte, dass das Game die weiterträgt und auch rettet und den bisschen positiven Wind in die Segel gibt, dass sie das Gefühl haben, was richtig gemacht zu haben, und dass sie sich auch weiterhin weiterentwickeln können und wachsen können. Und ich möchte nicht, dass das Spiel jetzt dazu beiträgt, dass nur weil blöde Verkaufszahlen irgendwie nicht erfüllt werden, dass dann irgendwie alles da bergab geht. Das fände ich auch viel zu schade und zu traurig bei dem Vermächtnis, was die geschaffen haben. Ich glaube, und das denke, du glaubst oder denkst das Gleiche, diese Ubisoft-Formel war lange gut, extrem erfolgreich, dann wurde sie maßlos überspannt, hat ziemlich viel kaputt gemacht, man hat eine Abkehr davon versucht, die positiv bei den Spielern aufgenommen wurde, und jetzt versucht man, einen Mittelweg aus beiden zu gehen, der irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, so ist es.
Fühlt sich immer so ein bisschen strange an, was die machen, oder?
Ja, es fühlt sich so an, als ob sie schon weiterkommen, aber...
Haben wir uns vor, so ein Odyssey, und den anderen haben die halt einfach, was kann man alles in ein Spiel packen? Wir packen alles rein. Schließen, schleißen, Bumm. Schießen. Dann hier noch so ein Spectre-Modus. Ja, dann kannst du noch dies machen, dann ist es so ein bisschen so
Roguelike-mäßig,
dann ist das, genau. Und
mach
mal die Checkbox. Wir machen noch einen Fußballsimulator, noch.
Ja, genau.
City Builder ist ja auch mit drin, ist jetzt hier auch wieder mit drin. Ich weiß nicht, wozu man da einen City Builder braucht mit drin.
Wobei, das liebe ich ja. Also das
Du liebst ja, aber ich verstehe. Das Spiel soll doch eine Immersion haben. Ich bin doch jemand.
Aber das trägt enorm dazu bei, enorm.
Null.
Du meinst jetzt die Homebase, oder? Du meinst
die
Homebase. Dass du in deinem eigenen Wikingerlager bist, und das
Geschmack. Ich war jetzt bei den Shadows. Da geht es ja darum, dass von der guten Frau die Eltern oder was weiß ich wer, oder der Großvater umgebracht werden. Und ich bin jetzt dabei, einen Rachefeldzug, Charles Bronson, Clint Eastwood,
Rachefeldzug
zu machen. Und da baue ich nebenbei noch ein paar Hütten oder was.
Also ich bin von einem.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Ghost of Tsushima sehe, und ich muss sagen, wenn man sich viele Videos von Assassin's Creed Shadows anguckt, es ist sehr dreist geklaut bei Ghost of Tsushima. Sehr dreist. Und auch bei Sekiro. Gerade dieses Pariersystem, wann welche Farben kommen, dass da so japanische Zeichen aufleuchten. Da steht, guck mal, da hat mal einer rechts und links des Wegerandes geguckt, was die anderen großen Titel gemacht haben. Und Ghost of Tsushima war hervorragend. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil.
Also du meinst,
ich glaube, da kommt,
dass es aufgrund dieser beiden anderen Spiele, die halt vorher rauskommen sind und so ein gutes Standing haben, jetzt einen extra schweren Stand hat. Und wenn es vor diesen beiden Games rauskommen wäre, wäre es eine andere, sag mir das Wort, andere Situation gewesen, dann hätte es einfach nicht diese Vorbelastung gehabt.
Ich finde halt, das war ja auch bei dem Odyssey so ganz extrem, du bist da irgendwo unterwegs, ja, in Assassin's Creed, eigentlich geht's ja darum zu schleichen, irgendwo Leute umzubringen, irgendwelche Lage auszuspähen, dir zu überlegen, wie trickst du die alle aus und so halt, ne? Und und am Endeffekt, du läufst durch ein Lager, bist jetzt 2 Stunden da rumgeschlichen von einem scheiß Honigkorb zum anderen. Und dann hatte ich irgend so ein Penner gesehen, weil sie auch einfach 20 Kilometer durch die Wand gucken konnten. Ja, und dann war der ganze Ort hinter dir her. Du konntest dich verstecken, wo du warst, hast dich im Gebüsch versteckt, bist vom Löwe gefressen worden, bist dahin gerannt, dann kam dir wieder irgendeine andere Truppe entgegen, diese Söldner, die da überall rumgeschlichen sind, du bist eigentlich nur vom Hustle in den Hustle gegangen. Was hat das denn mit Assassin's Creed zu tun? 400.000 Kampfmechaniken und, so grauenhaft.
Ja,
ja. Einfach zu viel, too much, viel
vollgestopft, ja.
Und dann habe ich das 800. Banditenlager ausgeräumt, jetzt nehme ich das 801. Banditenlager aus. Und
dann halt einfach nur noch Checkboxen abhaken oder Listen abhaken und es macht keinen Spaß mehr.
Um am Ende dann viel zu reputativ.
Dieses 1-Sekunden-Glücksgefühl bei dem Achievement zu haben, Weltkarte vollständig erkundet. Ne? Ja. So, ich mache das zwar ja auch, wir machen es ja, aber es geht auch immer wieder. Es ist ja das Schlimme, man macht es ja doch.
Aber wenn du da Bock keine drauf Lust hast. Drauf. Aber du kannst halt auch nicht immer wieder sagen, oh, guck mal, da ist mein VW Käfer von 1974, den haben wir jetzt ein Navigationssystem eingebaut. Und
es ist halt genau das langweilig. Ne? Das will heute keiner mehr haben. Leere Open Worlds, das ist tot. Das ist einfach tot.
Ja, genau, es passiert ja eigentlich nichts. Du hast nur Banditenlager, neben Banditenlager, dann machst du hier einen Meuchelmord, machst da einen Meuchelmord. Mal gucken, es hieß jetzt ja bei dem Shadow soll die Story ganz
genau gut sein. Und das soll ja auch wieder ein bisschen linearer zum Teil ablaufen.
Ich würde jetzt einen Döner wetten, entweder bei dir, bei deinem Lieblingsdöner oder bei meinem. Mhm. Dass das abziehbildhaft wird. Dass du sagst, ja.
Mal schauen. Aber wir hatten gerade einen ganz guten Schnittpunkt, um kurz mal zumindest für eine Minute auf Dune Awakening drüber zu springen. MMO, was von vielen sehr erwartet
wird. Bist du dann durch das Thema leere Welt da drauf
gekommen? Ja, tatsächlich, das war jetzt so der Trigger.
Der Triggerpoint.
Genau, also es gibt halt von Dune, wir machen es kurz, wird von Dune ein MMO geben, sieht cool aus, viele sind sehr gespannt drauf, eben auch wegen der Welt, in der es spielt. Wir sind sehr skeptisch, was das angeht. Nee, wir wünschen Dune Awakening alles Gute und wir hoffen, dass es erfolgreich wird, aber wir haben die Befürchtung, dass das gleiche Schicksal bevorsteht wie so vielen anderen MMO-Spielen in den letzten Jahren. Es gibt einen Hype, es wird die richtige Gruppe der Spieler angesprochen, das Spiel startet, super viele Leute hauen drauf, die Newsseiten überschlagen sich und dann ebbt das ganz schnell ab und dann geht's ganz schnell mit den Spielerzahlen bergab und es verschwindet in der Versenkung. Was war Palworld nochmal?
Ja. Richtig. Da können wir ja 100 Beispiele aufzählen.
In letzter Zeit ist immer wieder
in der Seele weh. Ich liebe
mir auch. Mir auch.
Wir haben ja schon ein paar Mal drüber. Ich liebe dieses Dune-Franchise, ich liebe die Bücher, ich hasse die Serie. Diese Serie. Aber gut. Und dann gucke ich mir, dann kam der erste Trailer zu Dune Awakening, MMO, bla bla bla. Und dann habe ich mir schon gedacht, das wäre doch nichts. Also geil ausgesehen.
Aus dem Erfahrungswert heraus.
Aus dem Erfahrungswert,
genau. Du sie nicht wünschst, ne? Es ist einfach
nur allein die Prämisse, dass sie sagen, es ist ein Parallel-Zeitstrang, wo diese ganze Story, die wir aus Dune 1 und 2 und 3 kennen, also aus den Büchern, nicht so stattgefunden hat. Wo Paul Atreides nicht der Muad'Dib geworden ist. Das spielt jetzt zur selben Zeit, aber sie haben die Grundprämisse der Welt geändert.
Ja, also als Voraussetzung dafür, den Spielern gewisse Freiheiten zu ermöglichen, die sonst vielleicht nicht.
Keine Ahnung, es wäre jetzt so, ich weiß nicht, wenn du sagen würdest, es spielt im Herr der Ringe-Universum, aber es gibt keine Ringe.
Ich weiß, also das ist natürlich schon sehr krass. Ich meine, es ist ja nicht unüblich, dass man zeitlich die Spielzeit dann so einbettet, dass es von anderen Ereignissen, von Filmen und so nicht berührt wird, damit man nicht eingeschränkt wird.
Ja, da kannst du ja sagen, dass es 300 Jahre vor oder danach.
Genau,
aber das ist jetzt
die Zeit. 10.000 Jahre, also
Macht doch sowas,
Könnte man sehr viel Möglichkeit gehabt.
Ist ja auch bei, keine Ahnung, Star Wars Old Republic. Hat ja überhaupt keine Connection groß zu den Filmen, oder? Also das MMO Star Wars Old Republic. Weil
was du meinst, ja.
Also da ist so, ja. Funktioniert trotzdem.
Also wir sozusagen, wir wünschen Erfolg, aber wir sehen es kritisch aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre und wie viele Spiele gescheitert sind.
Würde mich freuen, wenn es funktionieren wird.
Ja.
Mal dann noch einen schnellen Abhandler zu einem Spiel, das ich auf alle Fälle anbringen muss. Das ist Elden Ring Nightreign. Ist eine Überarbeitung von Elden Ring. von einem meiner All-Time-Favorite-Spiele, das irgendwie so ein Weggehen vom Souls, von der Souls-DNA irgendwie macht, mehr so Richtung Battle Royale. Okay. Ich habe mir schon einige Videos dazu angeguckt, also ich weiß nicht, ob das Fisch oder Fleisch ist. Also es kann sein, dass ich im halben Jahr eins sitze, sage, hier, das ist der heilige Gral. Oder es kann sein, dass ich sage, ich habe das nie angefasst. Also momentan bin ich schwer hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Es hat halt für mich nicht die Souls-DNA so wirklich. Es ist Elden Ring immer noch, ganz klar. Aber es hat andere Spielmechaniken, es ist schnell, man muss irgendwie so Battle Royale mäßig, die Karte wird immer kleiner, du musst in einer gewissen Zeit irgendwas machen, randomized Gegner irgendwie, keine Ahnung. Also Tobi, ja.
Also, ja, verstehe ich.
Die Elden Ring und Souls Community erschlägt mich jetzt wahrscheinlich schwer, aber ich
sehe es. Aber das ist ja innerhalb dieser Community muss es ja normal sein. Ich meine, wenn es so ist wie in den Spielen, dann ist es ja normal, dass man wieder scheitert. Ja. Ich glaube, was wir kurz machen können, es gibt, also ich glaube, diese Entfernung von dem, was es eigentlich mal war, das kann funktionieren, weil es vielleicht eine Gruppe Spieler gibt, die darauf stehen, aber ich glaube, die Core-Community wird sich damit nicht anfreunden. Die Core.
Ja, wir hassen das dann, wie die Core-Community bei den anderen Spielen. Wir hassen neue Änderungen.
Alles muss gelöscht werden. Das ist ja der neue de facto Standard in
dann
der
Game.
Neues Spiel kommt raus. Erstmal alles scheiße, egal was es ist. Es ist so furchtbar, dieses Klima des Meckerns. Ich hasse es.
Ja, das ist ja Meckern.
Jetzt meckere ich auch schon wieder. Mann. Ja,
man muss dann gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen und gleich sagen, was? Ich springe, ich werde Miyazaki töten dafür, dass er das gemacht hat. Und seine ganze Familie.
Diese Husos. Ohne Mist, du musst dich dir selber entziehen aus diesen komischen Aggro-Bubbles, die es da draußen gibt, die alles sofort zerstören mit Atombomben
auf Internet. Von dem alle reden.
Ein Teil davon, ne?
Aber 99,78%.
Also ich meine jetzt vor allem die Situation der Spielebranche, die hier wirklich zurzeit schon eine andere ist, dass eben diese Grundnegativität, die auf alles sofort kometenhaft geschleudert wird, die ist schon sehr viel stärker, als früher mal der Fall war. Und das faire Besprechen kriegst du ja ohnehin nur noch von den jeweiligen Spielemagazinen mit gebotener Neutralität gegeben. Ja. Und ich finde halt so schade, dass mein Dragon Age Railguard war auch ein Paradebeispiel dafür, wie man von vornherein ein Spiel, vor allem wenn man es gar nicht gespielt hat, sondern nur meckert, ohne das Spiel überhaupt zu kennen. Egal. Wir wollen ja gar nicht so negativ abdriften, nur sagen, dass die neuen Spiele, die rauskommen, ist aufgrund dieses Sentiments oder dieses Klimas zurzeit einfach auch schwerer haben, durchzustarten. Das ist wie eine Bremse, die da am Bein hängt. Ja. Und das ist eine Einstiegshürde, die zurzeit ganz viele MMO-Spiele auch und auch andere Spiele überwinden müssen, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Und dann gibt's halt sowas wie Helldivers 2, was einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Spruch oder Style, dass die richtig durchstarten konnten. Aber auch da sind die Spielerzahlen, ne, rückläufig.
In den Boden gegangen, ja.
Und das ist halt, ja, obwohl das ein Sprung. Genau, aber du hast hier Community Management, was ganz eng mit der Community zusammenarbeitet. Super viel Liebe gegenseitig zwischen Entwickler und Spielern. So ein geiles Ausgangssetting. Grüne Wiese mit Herzchen, die rumfliegen. Und trotzdem.
Der Anspruch nicht nur inhaltlich an die Spiele, oder was heißt inhaltlich, so ja. Jetzt bei Dragon Age, das ist mir zu lila oder das ist zu viel dies. Es werden ja auch oft Sachen vorausgesetzt, wo ich sag mal, ist seitdem eine Nasscap im Frosteig geschlafen. Thema auch wieder Path of Exile zum Beispiel. Ich habe jetzt 400 Stunden die Beta gespielt, irgendwie bietet mir das keinen Content mehr. Alter, du hast gerade gesagt, dass du 400 Stunden eine Beta gespielt hast. Und es bietet dir jetzt keinen... Was ist so das? Gut. Ich bin jetzt bei 400 Stunden, ist mein Char ausgemaxt. Was soll ich denn jetzt machen? Alter, in welcher Relation reden wir denn hier? Wir reden davon, dass du an Resident Evil 1 hast du 15 Stunden gespielt, wenn es gut gelaufen ist, ne?
Ey, das erinnert mich total an eine Rezession, die ich mal bei auf Amazon gelesen habe, weil wenn du dir Landwirtschaftssimulator, Müllabfuhrsimulator und so die Kommentare darunter, die sind absolut herrlich oft. Und da weiß ich noch, da hat einer geschrieben, irgendwie Spiel 2 Sterne oder sowas, weil er festgestellt hat, dass man aus dem Rückspiegel des Müllabfuhrfahrzeugs irgendwie die Tonne hinten unscharf zu sehen war oder irgend sowas war. Das war unfassbar.
Oder gleich Drohung an die Entwickler, spring eure Familie um, ich esse deine Kinder. Genau. Wenn du das mit dem Rückspiegel nicht patchst, Alter.
Ich würde sagen, aus diesem Vibe raus machen wir einen drachenartigen Höhenflug nochmal zurück zu den Highlights hin. Und das sind ja Spiele, über die wir noch nicht wissen, wie sie sein werden, aber wo wir Hoffnungen dran verknüpfen. Und ich glaube, wir machen es mal an der Stelle vielleicht kurz. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum, also wir machen erstmal das große Obligat GTA 6. Alles klar, wir wissen, was ihr denkt. Ihr denkt, was wir denken. ich glaube, wir denken alles Gleiche dafür. Wir wollen es alle haben. Wir wollen alle da drin versinken und uns selbst vergessen. Es wird irgendwann soweit sein und es wird bestimmt geil. GTA abgehakt. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen, weil wir mussten erst den Boliden aus dem Raum schicken, um Platz zu machen für die anderen Sachen. Für mich Mafia The Old Country. Ich glaube, das wird wieder ein richtig geiles Mafia und ich bin hot. Ich bin also auf jeden Fall ein bisschen on fire. Obwohl es noch nicht viel gibt an Informationen, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl.
Ich fand die halt früher schon immer ein bisschen, ich bin ein großer Der Pate-Fan, weiß man ja. Aber mit diesen Mafia-Spielen, ich weiß nicht, das war immer so GTA auf langsam irgendwie, oder?
Nee, gar nicht. Mafia fand ist schon Meilenstein. Das ist, also Mafia 1 auf jeden Fall. Ich verbinde mit Mafia 1 und 2 welche der besten Shooter-Erlebnisse meines ganzen Lebens. Unvergessliche Spielmomente, unvergesslich.
Okay, aber gut, ist halt so die Wahrnehmung halt, ne? Das ist,
klar, ist individuell. Aber Mafia gilt ja auch in der breiten Community als Meilenstein, schon lange etabliert. Mafia
ja, auf jeden Fall. Aber ja, ist auch mega gehypt worden, dieser Release-Trailer oder Teaser war es ja, glaube ich, nur, ne?
Ja, ja,
total. Hat man schon gemerkt, die Community ist groß, die da Bock drauf hat, auf jeden Fall.
Ja. Die ist riesig und das liegt auch ein bisschen dran, dass Mafia 3 eben so einen schweren Stand hatte. Das ist ja nicht wirklich
gut durchgestartet.
Genau, und aufgrund, dass du halt sehr viele Sachen sehr häufig wiederholen musst, die dann relativ langweilig werden, aber die Bedingungen sind, um weiterzukommen, und das war immer ein großes Problem, kann auch sein, dass das mittlerweile verbessert wurde, aber das war auch ein Grund, warum ich das dritte dann nie gespielt habe. Das hat mir dann einfach nicht zugesagt, und als ich jetzt die Old Country gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das holt mich aber
ab. Ich bin mal gespannt, vielleicht muss ich mich da doch eines Besseren belehren lassen.
Genau, dann hau du eins rein.
Ich habe noch eins ganz unten auf der Liste.
Aha.
Das aber, da kommen wir später dazu, also in den letzten paar Minuten dazu. Ich habe mich wirklich schwer getan mit der Liste, die durchzugucken, weil viele Spiele auch nicht wirklich safe sind, dass sie dieses Jahr kommen, bei vielen ja auch wieder viel Kontroverse drum sind, dann sieht man irgendwelche Trailer, dann entscheiden sie sich doch wieder irgendwas anderes zu machen. Aber ich habe jetzt was gefunden, oder was gesehen, was weit weg von einem AAA-Titel sogar ist, weit weg, aber kein AAA-Titel, Clair Obscur Expedition 33. Mhm. Ist ein Spiel, von dem ich jetzt mehrere Videos gesehen habe, ist vom Entwickler Zenfall Interactive. Ist ja ein Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt, Dark Fantasy-Welt, sag ich mal, wo man zwei Protagonisten spielt. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass aus irgendwelchen schleierhaften Gründen so eine große Zahl irgendwo hin projiziert wird, die jedes Jahr kleiner wird. Jetzt ist sie bei 33 oder 34, 33. Und immer wenn die kleiner wird, sterben alle Menschen auf der Welt, die dieses Alter haben oder älter sind. Also es gibt jetzt quasi zu diesem Zeitpunkt nur noch Leute, die 33 sind auf der Welt. Und diese Zahl wird andauernd kleiner.
Und genau, die verringert sich immer. Wie bei so einem Battle Royale, ne, wo die Karte immer kleiner wird.
Genau. Und dann die zwei Hauptcharaktere, der eine sieht ein bisschen aus wie der Robert Pattinson, versuchen da dieses Thema aufzulösen. Das muss sehr stark story-driven sein. Es muss eine sehr düstere, atmosphärische und super geschriebene Story haben. Da freue ich mich super drauf. Also was ich gesehen habe
auch Videos.
An Videos hat mich super abgeholt, muss ich sagen.
Es gab dieses eine Review oder diese eine Einschätzung, wo einer gesagt hat, dass die Dialoge zwischen den Charakteren und die Charaktere selber so unglaublich gut ausgearbeitet werden und dass vor allem die Dialoge sich wie im echten Leben anfühlen würden. Also die fallen sich gegenseitig ins Wort, unterbrechen sich und das wirkt nicht so wie abgehackt, sondern so total dynamisch. Das fand ich spannend. Also das hat mich angefixt.
Auch ein interessantes so semi-round-based Kampfsystem hat mich ein bisschen auch an das Final Fantasy Remake erinnert, ne? Mhm.
So also Mischung wie die alten Games dieser Art sind, ne?
Mischung aus Runden basiert und trotzdem Action mit in der Action. Du kannst ja trotzdem Counter
Kombos. Und
sowas, ne? Kombos machen.
Genau.
Also, es soll auch kein Vollpreistitel sein. Ich glaube, es kostet 50 Euro oder so. Kommt am 24. April für PlayStation, PC, Xbox. Und ich glaube, das gucke ich mir auf alle Fälle nochmal genauer an. Ob es blind kaufe, weiß ich nicht. Aber wäre so ein Ding, wo ich jetzt mal als Empfehlung. Guckt euch wenigstens mal an. Guckt euch mal einen Trailer dazu an. Clair Obscur Expedition 33.
Interessant. Ehrlich gesagt, wenn man den Trailer gesehen hat, glaube ich, weiß man schon relativ schnell, ob das was für einen ist oder
genau,
nicht, oder?
Das denke ich auch.
Das weiß man dann einfach. Dann würde ich kurz 4 Minis hinterherwerfen. Das sind aber nur echt kurze Erwähnungen. Vielleicht einfach auch, um sie bei euch auf den Schirm zu bringen, falls ihr nicht so viel Zeit habt, Games News zu lesen oder und da deswegen eben auch so Podcasts wie unseren hört, um euch zu informieren.
Ich muss kurz was einfallen. Ich habe es die ganze Zeit falsch umgesetzt. Das heißt Expedition 33 Claire
Obscure. Claire Obscure. Ja.
So.
Thanks for the correction.
Ich habe falsch einen Zettel geschrieben hier.
Alright, dann darf bei den besten Vorbereitungen vorkommen. Ausnahmen bestätigen in dem Fall nicht die Regel. Aber Doom the Dark Ages im Mai, ich glaube, dazu reicht dieser eine Satz. Ja, wir haben Bock drauf. Ja, wir wollen zocken.
Doom im Mittelalter.
Ja, vor allem, es sieht halt fucking großartig aus. Da braucht man nichts anderes sagen. Du guckst den Trailer, den Teaser, whatever, und du sagst, yo, will ich. Ende. Ja. Da gibt's keine Diskussion.
Muss man mal machen, glaube ich. Also da habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Jetzt nicht für den Vollpreis, aber wenn das mal für kleines Geld zu haben
muss. Ich muss es auch nicht Day One haben, das nicht, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Und dann habe ich nur 3 klitzekleine 4 Anmerkungen noch. Also Subnautica 2, das ist ein Spiel, was ich, denke ich, auch spielen werde. Nicht sofort bei Release, aber dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Subnautica 1 hat, du Raumschiff stürzt ab auf großen Planeten, Planet voller Wasser. Du bist am Anfang nur am Rumtreiben in der Kapsel, mit der du da abgestürzt bist und musst dann einfach survivalmäßig als Survival-Game deinen Weg finden, wie du unterlebst. Und das ist halt hauptsächlich, wirklich hauptsächlich unter Wasser.
No Man's Sky unter Wasser.
Genau, und das ist ein unglaublich cooles Spiel. Mich hat's völlig, also ich habe das gestartet und wusste gar nicht richtig, was mich erwartet. Es hat mich voll abgeholt und hat mir unglaublich schöne Stunden beschert. Und es war einfach ein schönes Erlebnis, weil es einfach richtig cool gemacht ist. Du fängst dann an, deine Basis auszubauen und so weiter. Subnautica, cooles Spiel. Man könnte, bis das zweite rauskommt, ich glaube erst später in diesem Jahr, auch locker noch das Einsame spielen und sich schon mal vertraut machen damit. Dann springe ich gleich mal weiter. Vampire Bloodlines 2. Das ist ein großes Oh-oh. Wir haben jetzt 100 Jahre darauf gewartet. Es hat der erste Entwickler, der sich dran versucht wurde, der beziehungsweise von Paradox Interactive beauftragt wurde, den haben sie komplett rausgeschmissen wieder und das ganze Projekt gecancelt. Jetzt haben sie es an The Chinese Room gegeben, die ja eigentlich eine coole Truppe sind. Und die strugglen jetzt genauso mit dem Ding wie vorher, sind aber weitergekommen. Sie werden das Spiel veröffentlichen. Es wird rauskommen dieses Jahr. Das große Problem ist, ich bin selber einer von diesen Vampire Bloodlines 1 Freaks und Fans und Vampire Bloodlines 1 ist wohl eins der bedeutendsten RPGs, die es je gegeben hat. Und das wird jeder in dieser Bubble-Community von Vampire Bloodlines Crazy Guys, wird das genauso sehen, dass das einer der ganz großen Meilensteine ist, was Freiheit im Spiel, cooles Level-Design und so weiter angeht. Das ist ein sehr außergewöhnliches Spiel und vor allem für Vampire, The Masquerade, für dieses Universum, da gibt es ein paar Spiele. Manche von denen sind ganz cool, viele sind nur so lala, aber dieses eine, Vampire Bloodlines 1, das ist dieses eine besondere Spiel, was alles richtig gemacht hat, alle richtigen Knöpfe gedrückt hat und wo die Vielfalt, wie du Missionen lösen kannst, schon vor langer, langer Zeit sowas von unglaublich geil war. Also ich habe das Spiel echt sehr geliebt und ja, wir alle, die das so sehr lieben, wollen nur einen würdigen Nachfolger. Einfach ein Spiel, was vieles ähnlich macht wie das erste. Und niemand kriegt das hin. Und das, was wir jetzt kriegen, ist es leider auch nicht das, was wir wollen.
Ich glaube, also was ich bis jetzt davon gehört, gelesen habe, denke ich, Tobi, das solltest du ja einfach übergehen.
Ja, es macht's nur schlechter. Und es ist so schade, weil ich wünsche The Chinese Room natürlich einen Erfolg mit dem Spiel. Die haben da auch ihr Herzblut reingesteckt. Aber es ist, gib dem Spiel irgendeinen anderen Namen. Nenn es einfach Vampire of the City, whatever. Dann funktioniert das sofort. Aber du kannst halt nicht mit diesem Franchise so ein Spiel machen.
Ja, Katastrophe.
Klappt nicht, ne? Mehr kann man leider auch im Moment nicht dazu sagen. Wir werden sehen, was passiert. Ich nehme mal an, wir kriegen solide, gute Reviews von den normalen Fachpresse, von den Medien. Aber die Spieler werden es zerreißen.
Ja, safe.
So wird's sein, safe. Und zu guter Letzt, Borderlands 4 kommt. Yay! Ernst gemeint, ich hab Bock drauf, aber ich habe keine Erwartungen an große Innovationen oder Neuheiten, die mich vom Hocker hauen, die mich total überraschen. Es wird halt ein neues
Borderlands. Hat zumindest jetzt so ausgesehen, ja.
Genau. Und es ist auch in Ordnung, weil ich finde Borderlands so, wie es immer ist, auch richtig geil und mir schadet es nicht, einen weiteren Teil zu bekommen.
Ja, also ich denke auch, dass es, kann man ja machen. Dann würde ich jetzt abschließen mit einem Spiel, das nicht kommt oder nicht kommen wird und ich bete, dass es kommt. Heute, ich hole mal ein bisschen aus. Also stellt euch mir vor, in so einem Lesesessel mit einem Buch auf dem Bein, mit so einer Brille auf, einem Jackett mit so Flicken auf den Arm. Das geschah vor 10 Jahren. Da begab es sich, dass ein junger Mann namens Tim in den örtlichen Mediamarkt fuhr und sich blind auf Beratung eines ehemaligen Arbeitskollegen ein Spiel namens Bloodborne kaufte. Und dadurch ereignete sich das, dass dieser sogenannte Tim dann Souls-süchtig wurde. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon mal erzählt, dass gar nicht, dass Bloodborne von From Software ist und ein Souls ist, also ein Souls-Game ist. Und es ist jetzt auf das Jahr genau 10 Jahre her, dass dieses Spiel rausgekommen ist, dass meine Souls-Sucht angetriggert hat. Und bitte, 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 released das Remastered dieses Jahr. Also bis jetzt ist es ja immer noch PlayStation-exklusiv. Gibt nur eine Version davon. Es gab vor 8 Jahren,
ach was,
7 Jahren nochmal ein Add-on, Old Hunters. Bringt uns nichts. Ich will ein Bloodborne Remastered. Und es ist jetzt genau dieses Jahr 10 Jahre her. Es wurde letztes Jahr schon mehrfach gemunkelt, dass From Software da mit Sony noch wegen den Rechten am Verhackstücken ist, auch wieder ein schwieriges Thema. Mhm. Aber meine Hoffnung stirbt nicht bis zum Ende des Jahres, dass da davon Remastered kommt. Ich habe jetzt auch gerade mal wieder, kennst du das noch, Tobi, wenn du früher an der Bushalte gestanden hast oder am Bahnhof und hast gesagt, oh, der Bus kommt nicht, ich mache mir jetzt mal eine Kippe an.
Ja, eh klar, dann kommt er.
Dann kommt er, so mach ich. Ich habe mir gerade vorgestern nochmal Bloodborne angemacht, in der Hoffnung, dass jetzt das Remastered kommt. Also ich habe gerade die Tage mal wieder reingezockt. Grauenhaft, dieses Spiel. Es macht mich fertig. Es ruiniert mich nervlich jetzt schon. Aber es ist einfach hervorragend.
Du kennst ja meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, warum du dir das antust.
No pain, no gain. Also, no pain, no gain. Das wäre noch mein... Dann lasse ich alles stehen und liegen. Wenn sie es doch noch packen, das dieses Jahr rauszuhauen. Steht auf keiner Liste. Es gibt keine Anzeichen dafür. Keine Ahnung. Einfach nur, weil es genau 10 Jahre her ist und ich
dein Wunsch.
From Software anbete, dass sie das machen. Mein Wunsch. Ein Wunsch, Milady.
Vielleicht haben wir ja Glück, dass dein Wunsch erfüllt wird und ich noch dann Vampire Bloodlines 3 bekomme, was so ist, wie ich es gerne hätte.
Also ich sag mal, Tobi, ich will dir da nicht so nahe
treten. Ich vermute leider, dass das tatsächlich der Todesstoß sein könnte, dass da jemals noch was kommt, weil sich auch keiner mehr rantraut. Ich glaube, dass gerade die Jungs von Obsidian meiner Meinung nach nahezu das perfekte Studio oder Team gewesen wären, um dieses Spiel zu bauen, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, die können ja sehr perfekt auf einem zugeschnittenen Raum tolle Erlebnisse bieten. Und genau das war auch Vampire Bloodlines 1. Das war nicht ausufernd groß, aber das hatte halt wirklich sehr, sehr coole einzelne Spielorte, die alle für sich sehr geil waren und vor allem halt tolle und spannende Charaktere. Also ich wünsche uns beiden, dass vielleicht diese Träume noch erfüllt werden. Ansonsten glaube ich, für euch da draußen haben wir euch einen würdigen Überblick gegeben über viele Dinge, auf die ihr euch dieses Jahr freuen könnt.
Und nehmt es uns halt krumm, wenn wir das ein oder andere Highlight nicht als Highlight diagnostiziert haben oder vielleicht jetzt auch nicht besprochen haben. Wir werden ja, ihr kennt unseren Content, wir werden viel noch über Spiele berichten dieses Jahr. Wir werden uns auch in viel reinzocken, viel Absolut. Meinung bilden. Aber das war jetzt so für den ersten Wrap-up dieses Jahr.
Genau. Achso, da muss ich zum Schluss noch sagen, eine Info vielleicht noch mitgeben. Ich habe tatsächlich, es ist soweit, Tim ist nun anfänglich zufriedengestellt. Ich habe endlich mit Baldur's Gate 3 angefangen.
Ja.
Es ist soweit. Ich habe ja gesagt, ich brauche meine Zeit, aber jetzt ist es losgegangen.
Hör auf jetzt hier zu quatschen und setz dich dran jetzt. Auf, ja, Abfahrt. Ich
hab gezockt, es reicht.
Wir müssen jetzt den Schluss machen, dass er endlich mal Baldur's Gate zocken kann. Der hat den heiligen Gral daheim liegen und spielt irgendwelche
Komplettspiele
die ganze Zeit. Das kann doch nicht wahr sein.
So wie Splitfixen, also Gott-Game. Ja? Das zocke ich halt dann mal. Ne? Nein, also was wirklich geil war, ich habe ja extra gewartet, bis der richtige Moment da war. Und jetzt ist er da und jetzt macht es mir halt auch, jetzt ist genau richtig, jetzt damit anzufangen. Es ist gerade einfach perfekt und zieht mich voll in seinen Bann. Also alles super.
Go for gold.
In dem Sinne, gehabt euch wohl,
alle da draußen. Bleibt uns treu. Bis dann.